dritte Zangen, elfte Ausgabe.
Aber geht, ja.
Ich sitze hier wieder mit Randpop. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Tim.
Elfte Ausgabe, närrische Zahl.
Elfte, jetzt müssen wir eigentlich anstatt Bier nur noch Schnaps trinken. Ne?
Oh, dann ist aber schnell. Wir kommen auf jeden Fall in der Stunde durch. Ja. Weil wir uns das selber nicht mehr verstehen. Ja, wir haben uns letzte Woche schon zusammengesetzt. Und euch aufgeklärt. Jetzt müssen wir, oder du hast gesagt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen berichtigen.
Wir müssten ein kurzes Errata hinterher liefern, wie man das so schön sagt. Tatsächlich hatte ich ja die ganze Zeit von Orange geredet. Das stimmte auch noch zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen hatte. Tatsächlich ist es aber so, dass bei der Beschaffung Beschaffung des Zugriffs auf die Internetleitungen es nur British Telecom und Vodafone waren, wovon British Telecom es noch nicht mal mehr dementiert hatte und Vodafone gesagt hat, sie würden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten handeln. Punkt aus.
Also abgreifen von den Seekabeln.
Genau, von den Seekabeln. Genau, genau. Orange spielte da mutmaßlich am Anfang eine Rolle, wahrscheinlich wegen britischer, französischer Anbieterei, aber das wurde nachträglich korrigiert, war an dieser Stelle also nicht richtig. Das nur kurz hinterhergeschoben.
Wenn das dann alles war?
Das war alles. Ich habe nochmal alles gewissenhaft nachrecherchiert. Hab nichts gefunden, was jetzt so sachlich sehr falsch gewesen wäre.
Und ansonsten die Kommentare. Ihr kennt das Spiel.
Wer was hat, gerne immer her damit.
Ja, es sind ein paar Tage wieder vergangen. Das Wochenende liegt so zwischen uns. Unsere liebe Regierung ist jetzt so mehr oder weniger in die Sommerpause geflüchtet, aber trotzdem gab es.
Geflüchtet
da
ist
jetzt,
das richtige Wort.
Gab es doch da jetzt wieder so ein, zwei Sachen, wo dann so, ach, boah, das wird erstmal kein Sommerloch in der Presse.
Es sieht nicht danach aus, als würde es ein Sommerloch werden. Beziehungsweise als würde das Sommerloch aufgefüllt mit Prism X-Key-Score, was ja, etc. Und das PP verkneife ich mir heute. Ich habe gemerkt, dass ich letztes Mal sehr oft etc. PP gesagt habe. Das lassen wir dann jetzt mal. Fangen wir doch mal chronologisch an. Am Freitag war ja noch etwas. Das hat der Tim mehr verfolgt als ich. Ich habe tatsächlich nur Zeit gehabt, in der Agentur mal eben schnell den News Service und den Ticker anzuschmeißen. Und ein bisschen mal Twitter mitzulesen. Was schon ausgereicht hat, vielleicht eventuell, aber du hast auf Phoenix ja live.
Ich habe auf Phoenix morgens ein bisschen reingeguckt, also auch nicht komplett, aber die Bundespressekonferenz. Unsere liebe Bundeskanzlerin, ich muss ja doch immer sagen, sympathisch wie eh und je, wenn sie da sitzt und ihren Mund aufmacht, aber der Schein trügt wahrscheinlich. Wurde doch recht angenehm kritisch von einigen Journalisten angegangen und hinterfragt, wie es jetzt aussieht, was wir denn gewusst haben, wie sie da Ganze zu steht und an sich war halt ihre Aussage, ja, nee, ich weiß von nichts und es ist ja auch, ich bin ja nicht ohnehin nicht ohne Grund Bundeskanzlerin geworden und habe meinen Job als Physiker aufgegeben. Ich muss das eigentlich auch alles gar nicht mehr. Da gibt es Mitarbeiter für, die werden das alles schon wunderbar erledigen und beantworten. Aber eigentlich, was fragen Sie mich ja? Das?
Ja, generell ist ja diese Bundespressekonferenz vor der Sommerpause ja eher auch so ein bisschen das Kasperle-Theater. Man trifft sich, man geht sich nicht allzu hart an und zieht so ein bisschen Bilanz vor der Sommerpause. Jetzt steht auch noch die Bundeswahl nach der Sommerpause an. Da ist ja eh eher nicht wirklich was.
Die ganzen Lobhudeleien am Anfang von ihr selber.
Genau. Das ist ja so ein bisschen so wie 100 Tage Regierungserklärung oder so. Ne? Da geht es ja nicht wirklich normalerweise um kritische Sachen. Was mich tatsächlich ein bisschen auf die Palme gebracht hat, das muss ich wirklich sagen, war dieser nonchalante Gag, als sie über, was sie denn von Prism gewusst habe. Ich muss ihn gerade mal suchen. Das klappt ja wieder. Dass sie noch so einen flauen Physiker-Herkunftswitz darüber versucht zu machen, fand ich eher ärgerlich, wenn ich ehrlich bin. Weil die Fragen waren schon sehr hart und sehr konkret. Und als sie merkte, sie kommt halt mit diesem Ausweichen nicht mehr durch, kam eher so eine flaue Flapsigkeit, die ich mir bei dem Thema wirklich verkniffen hätte, wenn ich ganz ehrlich bin. Also auch an ihrer Stelle. Ne? Das steht niemandem gut zu Gesicht.
Ja, sie hat irgendwie am Anfang direkt am Anfang gesagt, irgendwie, mir ist es völlig unmöglich, eine Analyse von Prism vorzunehmen. Und wer zur Pressekonferenz gekommen sei, um die Aufklärung zu erhoffen, der sei aus den falschen Gründen da. Ne? Es sei nicht ihre Aufgabe, sich um diese Details zu kümmern. Und sie sagte, ich kann zu diesem Sachverhalt nichts
sagen. Ja, das ist wieder diese super Nummer. Wer sich hier Aufklärung verspricht, es geht ja schon gar nicht mehr. Es geht ja nicht um Aufklärung, sondern es geht um irgendeine Stellungnahme. Und die eine Stellungnahme kann ja nicht heißen, ich weiß von nichts. Bitte fragen Sie jemand anders. Das ist ja eigentlich schon eine glatte Frechheit, zu behaupten, dass es darum um Aufklärung jetzt an der Stelle ginge. Eine Aufklärung wird vielleicht noch Monate, Wochen, Jahre brauchen. Irgendeine Stellungnahme mal dazu von ihr.
Man muss ja erstmal sagen, die Aufklärung an sich ist ja soweit schon passiert, alleine mit dem Leak.
Ja, also, das sowieso. Nein, natürlich, ja.
Jetzt genau die Details und was die Bundesregierung da vielleicht oder so für sich dann noch für Konsequenzen und für Aufklärung noch sehen will, ist ja nochmal das andere Thema. Aber ich glaube, das ist genau nicht das, was eigentlich die breite Masse interessiert.
Und vor allen Dingen auch nicht die Journalisten, die dann da waren und sich bei dem schönen Wetter da reinpferschen mussten, um einen grinsenden Regierungssprecher zu sehen, der, muss man auch sagen, im Gegensatz zu normalen Pressekonferenzen da nichts sagen darf. Mhm. So ein bisschen ja das Gentleman's Agreement oder Gentlewoman Agreement in dem Fall. Aber so, das hatte für mich so ein bisschen so den Eindruck, als wollte man das noch aufrechterhalten, wie ansonsten so eine BPK ist. Und den Kugeln halt irgendwie geschickt über Flapsigkeit ausweichen. Und so dieses, was ich letzte Woche schon meinte, so dieses Drei-Affen-Prinzip. Wissen wir nicht, haben wir nichts gesehen, haben wir nichts von gehört. Keine Ahnung, war da immer. Ne, und das nach dieser Konfusion mit Prism 2, Bundeswehr hat Zugriff drauf, Anträge über die NATO, ISAF-Truppen, so. Da denkt man doch, die Daumenschrauben sind schon enger angelegt. So,
das
ne?
Ist auch noch, also genau, das kommt, also das gefühlt schon von Anfang an war es irgendwie klar, das Ganze kann irgendwie nicht funktioniert haben, ohne dass man da drüber Bescheid wusste. Also so, ob man das gut heißt oder sonst was, aber dass da keiner von Kenntnis hatte von diesem ganzen Programm, das will mir nicht in den Kopf. Und ja, jetzt...
Wir wissen ja auch, dass es nicht so ist,
genau,
mittlerweile.
Genau, mittlerweile
wissen wir es. Wir fassen mal die Pressekonferenz mal ganz kurz zusammen, im Sinne von, ich hatte es als Tweet abgesetzt. Haben wir nicht, wissen wir nicht, dürfte nicht sein, müssen wir prüfen, dauert noch und ich sowieso nicht. Mehr war da auch nicht. Außer, dass Hans-Peter Friedrich und Rona Pofalla noch explizit das Vertrauen ausgesprochen werden.
Oh, das fand
ist.
Ich auch sehr interessant. Genau, wir hatten letzte Woche darüber geredet, ja. Bisher gab es ja noch keinen. Genau, das hatte ich auch, da muss ich doch schon sehr schmunzeln, als ja. Ich hatte auch so die Vermutung oder so gehört, dass es fast ein leichtes Gelächter durch die Journalistenreihe ging.
So ein bisschen, ja. Aber das war auch, ja, vielleicht.
Verhältnis Gelächter.
Genau, vielleicht, da sie ja nun ein gewiefter Medienprofi ist. Kann das mittlerweile auch schon Mittel gewesen sein, um die Stimmung zu entkrampfen.
Das und sie hatte ja, ihren Neuland-Sprech, ihr Neuland-Hashtag ja nochmal irgendwie aufgerufen.
Genau.
Das so, sie scheint das ja schon irgendwie sehr auf dem Schirm zu haben. Ja, und da glaube ich ganz anders schon dran zu gehen, als viele manchmal vorwerfen. Und aber trotzdem, also alles andere als zufriedenstellend oder irgendwie, diese Abwehrhaltung. Ich weiß von nichts, ich habe keine Ahnung und ich will das, mich interessiert das eigentlich gar nicht, da gibt es Leute...
Müssen wir überprüfen, da gibt es Leute für, aber ja. Im Zweifelsfall nicht ich, ja. Weil ich weiß sowieso von nie irgendwas. Man hat ja den Eindruck, da... Also irgendwie sitzt die da oben in dieser Waschmaschine und strickt vielleicht den ganzen Tag, aber zumindest liest sie keine Berichte, hat man den Eindruck.
Ja, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, also so...
Also, sie tut so, als wenn sie die nicht lesen würde.
Genau, man wird das Gefühl nicht los, als ob sie es halt nicht... dass es sie halt wirklich nicht interessiert, also ja, gar nicht an einer Aufklärung großartig interessiert ist.
Nein. Ja. Dabei wäre ja bei allem, wo die Innenminister, Außenminister... Wo ist der eigentlich? Wo ist Westerwelle eigentlich? Frage ich mich gerade die ganze Zeit.
Das frage ich mich auch, genau.
Wo ist Westerwelle?
Also das Jetzt kann ich noch streiten, ob es eher im Inneren oder das Äußere wird, aber das ist schon mehr stärker Inneren. Aber wo ist Westerwelle eigentlich? Der ist doch seit, also den habe ich seit Monaten nicht.
Ja, man muss ja auch sagen, Pofalla ist ja auch eher untergetaucht als zuständiger Kanzleramtsminister, der auch das kurz eingeschoben auch für den Rapport beim Parlamentarischen Kontrollausschuss zuständig ist. Da gibt es gleich noch eine kleine Randnotiz von heute. Aber ihn hat man ja auch in den letzten anderthalb Monaten so ziemlich mal gar nicht gesehen. Außer, dass er in irgendwelchen offensichtlicherweise diesen Kontrollgremien gesessen hat und gesagt hat, nein, war nicht so, habe ich noch nichts von gehört. Also die Merkel-Linie, ne? Wir können ja fast schon dankbar sein für Friedrich, dass der im Moment wirklich so vorbrecht oder derjenige ist, der vorgeschickt wird. Weil seine Äußerungen natürlich immer wieder provozieren, noch neues Material herauszubringen.
Mhm.
Kommen wir doch dann vielleicht auch direkt zu dem, was herausgekommen ist. Wir hatten ja letzte Woche auch schon so ein bisschen über diese... Snowden hat noch ein paar Sachen mehr in der Tasche, den quasi Reverse-Totmann-Schalter, den schwarzen Koffer, ohne den man besser nicht reisen sollte, wenn man sowas vorhat, plus Greenberg, der gesagt hat, da sind noch mehr Dokumente, ich muss die mal sichten. Das ist viel komplexer als ein paar NSA-Folien irgendwie. Mhm.
Also 50.000 oder so.
Genau. Wo auch mal komplexe Zusammenhänge halt auch mal irgendwie... erstmal daraus extrahiert werden müssen, die halt nicht so offensichtlich auf einer Folie von der NSA schon freundlicherweise zusammengepackt wurden. Ne?
Aus guten Gründen.
Aus guten Gründen, ja. Und ja, der Spiegel liest dann in einer Vorabmeldung für den gedruckten Spiegel am Montag, die Bombe platzen. Nach allen Spekulationen über die Bundeswehr, die über irgendwelche, wie auch immer das Programm jetzt geheißen hat, Zugriff darauf hatte, kam der Spiegel mit X-Key-Score um die Ecke. Klingt erstmal wie irgendein Tool für die Gamer-Szene oder ne, so, was denn mein X-Key-Score heute? Meint aber leider was viel Schlimmeres. Nämlich... dass der BND, und an der Stelle wird es jetzt sehr eng für Merkel, der BND in, sagen wir mal, normaler Zusammenarbeit, wie es unter dem Partnergeheimdienst wohl anscheinend üblich ist, und man trifft sich auf Konferenzen etc., man trifft sich auch ab und an mal so alle halbe Jahre, eine Schulung in dieses Software-Tool bekommen hat.
Und dieses Software-Tool stammt woher?
Das ist wohl auch privat eingekauft, wenn ich mich recht entsinne. Das ist noch, ich muss tatsächlich sagen, Papier hasse ich ja. Ich habe ihn nicht gelesen, lese jetzt tatsächlich nur die ganze Zeit, genau, halt die Sekundärsachen. Den müsste ich mir noch zur Gemüte führen, aber soweit ich weiß, steht es in den Dokumenten nicht, wo es herkommt. Aber es ist ein NSA-Tool, auf das der BND Zugriff hat. Der zuerst, tatsächlich, was wir alle schon kennen, die Metadaten, bereitstellt. Aber, jetzt kommt's, zudem ist das Tool in der Lage, ich zitiere mal kurz aus dem Spiegel, ist das System in der Lage, für mehrere Tage einen Full-Take aller ungefilterten Daten aufzunehmen, also neben den Verbindungsdaten auch zumindest teilweise Kommunikationsinhalte. Monatlich hat die NSA Zugriff auf rund 500 Millionen Datensätze aus Deutschland. Davor wurden im Dezember 2012 erneut 180 Millionen von X-Key-Score erfasst. Uff, an der Stelle mit 30 Ausrufezeichen 1,11. Das geht natürlich wesentlich über die normale Zusammenarbeit. Erstens über die normale Zusammenarbeit hinaus und auch über die normale Vorratsdatenspeicherung. Das stellt ja tatsächlich jetzt nochmal das System, also es können ja eigentlich fast nur Temporadaten sein, weil ne, bisher ist ja nichts geleakt, dass die NSA Inhaltsdaten, das war ja die Friedrich-Verteidigungslinie, ne? Verschlüsseln Sie Ihre Daten doch, den Rest... Naja, stellen Sie sich mal nicht so an.
Das bisschen Meta.
Aber offensichtlicherweise hat die NSA tatsächlich Zugriff auf die Kommunikationsinhalte. Und das für mehrere Tage. Mehrere heißt in dem Fall 2 bis 3 bis 4 bis 5. Danach wäre es ja schon eine Woche. Das ist jetzt schon mal ein völlig neuer Dreh. Der nächste Clou, der mich tatsächlich fast schon hat lachen lassen, ist, dass der BND den Bundesverfassungsschutz unterweist. Und zwar nicht nur einen offensichtlicherweise, sondern auch die Landesverfassungsschutzanstalten. Und spätestens da haben wir den Twist natürlich über die Überwachung zur eigenen, der eigenen Bürger.
Man kann es zwar nicht erkennen, aber es ist Astrid.
Weil der...
Der BND ist der Bundesnachrichtendienst für Auslandsinformationsbeschaffung. Der Verfassungsschutz...
Also unabhängig von oder nicht kooperierend mit diesen handeln darf.
Genau, genau. Der Verfassungsschutz hat, ist aber vom BND in... Das steht da so, ich kann es kurz zitieren, aber es steht tatsächlich auch diesmal wieder auf einer Folie, die auch freundlicherweise bei Spiegel angehangen sind. Werden wir ja alles in die Shownotes packen. Wo haben wir es?
Ich habe noch bei niemandem.
Nee, ich finde es gerade nicht. Ich muss mal in die Shownotes packen. So oder so ist es auf jeden Fall auf einer Folie zu sehen, dass zumindest der Bundesverfassungsschutz und gemutmaßt wird natürlich darüber auch wieder, ne, was ich letzte Woche meinte, so diese Sickerung. Durch alle, ne? Irgendwann ist halt bei der Polizei angekommen. So, ne? So, man sickert einfach so vom Auslandsgeheimdienst in den Inlandsgeheimdienst, der nicht so heißt, aber nur Verfassungsschutz heißt, hin zu Strafverfolgungsbehörden. So, wenn einer anfängt, Zugriff auf das zu haben, dann scheinen sie auf einmal alle zu haben. Ne, weil man, so, dieser partnerschaftliche Austausch halt so. Ne? So ungefähr wie man dem Nachbarn mal eine Tasse Zucker rüberbringt. So.
Da gibt man dann auch
mal der fragt mal, da gibt man, genau, dann gibt man halt ein bisschen Zucker von sich und er gibt dafür was Olivenöl oder so. Oder ein Ei, wenn man es gerade nicht im Haus hat. Und an der Stelle wird es
jetzt alles hinter uns, genau diese ganze Art von Tauschgeschäfte. So,
ja, eigentlich schon. So. Ja. Aber irgendwie scheint da so ein bisschen so...
Kommen wieder zurück.
Wäschst du mir den Rücken, wasche ich dir den Rücken zu sein. Ne? Jeder hat bei jedem mal eine Rechnung offen und ein paar Schulden. Und da an der Stelle wird es natürlich jetzt so ein bisschen mutmaßend. Aber der BND geht ja nicht jetzt mal auf den Verfassungsschutz zu und sagt halt, haben wir hier so ein NSA... Super Tool, doofer Name, aber komm mal her, erklären wir euch mal. Könnt ihr mal auf ein paar Daten zugreifen, ihr werdet dann mal sehen, wie super das ist. So wird es ja nicht gewesen sein. Das heißt, es muss ja irgendwo, also das klingt ein bisschen unplausibel, irgendwo muss doch eine Direktive gegeben haben. Muss es eine Direktive gegeben haben. Wenn es nicht so sein sollte, dann ist es bei uns der Saustall ja genauso groß wie in Amerika. Jeder macht, was er will, tauscht lustig mit den Daten aus. Wir reden hier noch über jahrelang über Vorratsdatenspeicherung und
da,
genau. Und hintenrum werden alle, ach, die Amis haben die beschafft, ja, das ist bei uns nicht rechtens, bei denen halt schon, aber wir nutzen die Daten halt. Und dann geben wir die auch nochmal an den Bundesverfassungsschutz weiter. Dann kann er auch mal ein bisschen gucken, ob da nicht irgendwelche Neonazis oder Linksterroristen rumlaufen. Erklärungsgründe findet man ja genügend für sowas.
Aber es gibt es doch bei uns eigentlich so Instrumente in einem Rechtsstaat, die genau das irgendwie verhindern sollen. Also sei es ein Richtervorbehalt.
Dachte ich.
Ja,
dachte
das,
ich.
Ein Richtervorbehalt, der glaube ich auch sehr oft sehr lax ausgelegt wird, wenn er überhaupt sinngemäß angewandt wird. Parlamentarische Kontrolle.
Ausschüsse, mehrere. Es gibt ja nicht nur den Bundesverfassungsschutz, sondern natürlich auch die Landesverfassungsschutzanstalten, die wiederum den Länderparlamenten rapportieren müssen und eigentlich unter ihrer Verwaltung stehen. Also an der Stelle wird es halt jetzt halt wirklich grotesk, finde ich. Ne, weil es lässt sich an der Stelle einfach nicht mehr einfach auf die Amis zeigen und sagen, ja, so wie, muss ich ja auch sagen, ich fand den mehrseitigen Prantl-Artikel sehr gut in der Süddeutschen. Aber ich muss halt sagen, da muss ich auch wirklich, also muss ich Fefe recht geben, der in seinem Blog natürlich sehr explizit darauf hingewiesen hat, dass er die Stelle bringt und halt sagt, ja, wir haben ja auch Geheimdienste, wir haben auch Inlandsgeheimdienste, wir haben Strafverfolgungs. Aber bei uns ist das ja alles, das findet nur im Rahmen des Rechtes statt. Das ist kontrolliert.
Weil wir ja keine eigenen Bürger abhören, sondern wir hören ja, wenn überhaupt, nur andere Länder ab zum Schutze unserer Bevölkerung.
Genau, und dann das Argument, also er relativiert es im nächsten Absatz halt schon wieder, ne? Aber wenn man das halt für sich betrachtet, in der Mitte des Textes halt sieht, muss man sich wirklich kurz bei dem guten, wirklich guten Text, und er ist ja mal Verfassungsrechtler, halt an den Kopf fassen, weil diese Argumentation greift gar nicht. Die Amerikaner bewegen sich auch auf ihrem rechtlich völlig sicheren Boden. Ob das jetzt über Geheimgerichtsbeschlüsse ist, oder ist ja egal. Man kann ihnen das nicht ankreiden.
Ja.
Mit dem Argument.
Ja.
Ne? Und sich gleichzeitig einen Freibrief ausstellen, dass es da zwar Probleme gibt bei uns, aber im Grunde genommen sind wir ja nicht so außer Kontrolle geraten wie die Amerikaner. Als würde der BND nicht ausländische Telefonleitungen abhören.
Das,
ne?
Ja, das hatte ich auch immer noch, wenn man jetzt nicht die Position vertritt, einen Geheimdienst komplett abzuschaffen,
hallo?
Noch immer für legitim.
Hallo?
Und auch für
ja, halte ich auch für legitim. Halte ich auch für legitim. Aber so dieses, das hat so ein bisschen was. Man kann das manchmal an Universitäten beobachten, wo es bei außer universitären Geschichten ist sowas, so eine Dualität bei so Angeboten, die für die Privatwirtschaft gibt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast. Haben viele Universitäten, ne? So Schulungsseminare. Ja. Für, ne? Da wird dann gesagt, ja, da ist ein Professor und einer aus der Privatwirtschaft. Da natürlich alle Professoren, die so weit gekommen sind, solche externen Seminare zu geben oder Schulungen für mehrere tausend Euro am Tag, auch ihre eigenen Firmen haben, spielen die permanent Bäumchen wechsel dich. Ne? Heute bin ich mal der Unternehmer, morgen bist du mal der Professor. So, ne? Um diese ganze Sache zu rechtfertigen. Und so ein bisschen erinnert mich das daran. Heute bin ich mal der Ausländer.
Ja.
So, ne? Heute bin ich mal der Inländer. Ach, wisst ihr was? Aber super, wir haben ja alle Daten, ist ja egal. Weil wir arbeiten ja eh zusammen. Da, wo ein Geheimdienst Sinn macht, ist ja dieses, wir sind ja nur wirklich, wir sind ja nicht befreundet. Also wir treiben Handel miteinander oder sonst was, aber wir sind halt keine Bruderstaaten jetzt in dem Sinne, ne? Wir sind keine Blockstaaten, wie die NATO ja Nummer einer ist oder die freie westliche Welt oder wie auch immer. Da kann man so einem Geheimdienst ja das ja zugestehen. Aber in dem Moment, wo die sich regelmäßig zu Konferenzen treffen und immer sagen können, ja, wir können jetzt ja ausspionieren. Also wir können unsere eigenen Bürger ausspionieren, weil der Kommunikationspartner sitzt ja bei euch. Selbe Argument kann der BND auch bringen.
Genau, also wenn man sich einfach immer nur die anderen abhört, aber mit allen dann die Daten fröhlich austauscht, weil da hat man ja, da bräuchte man gerade mal irgendwie was.
Genau.
So, könnte uns mal kurz aushelfen.
Und man auch nicht genau nachfragt.
Ja.
Und B, kann der BND doch ohne Probleme irgendwelche Sachen in Amerika abhören? Was hindert ihn daran? Ist ja ein Drittland. Ne, das ist ja nicht die BRD. Und gleichzeitig können die Amerikaner. Und dann sitzen sie auf allen Daten. So, und können halt lustig. Und wir sind ja auch Partner, denen so, also tauschen wir die aus.
Mhm.
Das ist doch Kasperle-Theater. So. Das ist ein wirkliches Kasperle-Theater. Da noch auf Recht und Gesetz und internationale Abkommen und lokal, also vor allen Dingen nationales Recht zu gehen und zu sagen, ja, bei uns.
Das ist alles rechtens. Das ist ja, das ist ja auch für diese Sache, die im Großen und Ganzen dabei richtig sein mag und zutreffen mag. Aber das ist halt nur, weil es auf Verschwörungstheorie Anführungszeichen rechtlichen Grundlagen irgendwie mal legitimiert wurde, Verschwörungstheorie Anführungszeichen zu.
Und das Schlimme ist, dass die ganzen Verschwörungstheoretiker aber so einen Aufwind dadurch haben. Das ist das
ja, es ist schon schwer. Man muss ja jetzt auch mal ein bisschen aufpassen, was passiert da, wie es aufploppt, aber nur weil wir irgendwie, also beides irgendwie halt einfach rechtsstaatliche Staaten sind, demokratische Staaten sind, finde ich, ist das alles immer noch keine Legitimierung für alles, was halt irgendwo mal irgendwo wann beschlossen wurde, dass man das dann halt auch deswegen machen darf.
Nein, die Forderung kam ja schon auf, wir brauchen auch ein Safe Harbor Abkommen, nicht nur im wirtschaftlichen, ne, also von Nutzern zu Unternehmen, sondern wir brauchen das für die gesamte westliche Welt.
Mhm.
Also, das geht gar nicht mehr anders. Es kann nicht sein, dass die Geheimdienste sich permanent treffen, Daten austauschen, sich gegenseitig Zugang gewähren, sich gegenseitig schulen und wir sitzen hier alle wie die Blöden im Regen.
Ja gut, aber wie macht man das denn mit anderen? Jetzt würde man so ein Abkommen schaffen und man würde jetzt irgendwie mal jetzt einfach auch glauben und da vertrauen, dass das auch soweit eingehalten wird. Wie auch immer, aber es wird immer noch genug Länder geben, die da nicht mitspielen, die auch irgendwann die technischen Möglichkeiten dazu haben. Also ist das irgendwie überhaupt ein Weg, eine Basis, wo man sich... Also der sinnvoll ist, also der... der da irgendwie zum Erfolg führt?
Gute Frage, nächste Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich meinte das letzte Woche schon, dass Geheimdienste im Staate sind, die völlig autark vor sich hinlaufen. Die berichten und rapportieren dem Pofalla, der wiederum den Parlamentariern, die hören das auch nur, das, ne? Das ist stille Postspielerei, das ist ständig gefiltert. Natürlich muss es Geheimnisse geben. Da gehen wir, glaube ich, beide d'accord. Dass wir nicht die Ultratransparenz-These vertreten, aber es müssten zumindest, sag ich mal, was hat es damals für einen Aufschrei gegeben, dass die Linken in den parlamentarischen Kontrollausschuss kommen? So, ne, ah, das sind ja Staatsfeinde und diese nicht. Also, wo ich mir halt denke, so, ist ja ein nettes politisches Instrument, um die da rauszuhalten. Oder die Grünen da noch am Anfang halt, ne?
Ja.
Aber wenn halt nur so ein ich hab nichts gehört und dann haben wir jetzt pro forma, haben wir hier 3 Stunden gesessen, Club ist, dann braucht man den auch nicht. Ne, man müsste diese 5 Parlamentarier, die aus den Parlamentsparteien halt sind, die müssten natürlich in mehr Sachen eingeweiht sein. Aber so geht, also es funktioniert halt so nicht.
Das frage ich mich halt irgendwie die ganze Zeit, also wie kann es funktionieren? Also weil ich sehe es halt auch nicht so, dass was technisch möglich ist, wird gemacht. Das, ich glaube, da muss man sich irgendwie keiner die Illusion, dass das gesetzlich zu verbieten und unseren Datenverkehr nur noch innereuropäisch zu halten und das sei auch alles für Quatsch und ich vertraue da, ne, warum sollte man es nicht innerdeutsch oder innereuropäisch dann halt genau diese Daten abgreifen und speichern und die mit der Vorsatz speichern, was ja eigentlich schon genau sind. Aber so wie, ja, was braucht es? Was kann man irgendwie tun? Jetzt nicht morgen, nicht übermorgen, aber so auf lange Sicht, also in der
Entschuldigung, ganz kurz, ich habe es jetzt tatsächlich gerade gefunden, dass ein paar Wochen bevor Snowden da mit allen Sachen um die Ecke gekommen ist und abgehauen ist, dass eine hochrangige BND-Delegation zu Gast bei der NSDA war, um sich doch mit Spezialisten in einer regen Austausch über Datenbeschaffungsmaßnahmen zu befinden. Das suchte ich eben noch. Das jetzt nur kurz eingeschoben. Ne? Und das hatten wir eben auch vergessen, oder hatte ich eben vergessen zu sagen, dass das Programm unter Merkel intensiviert worden ist. Das Austauschprogramm, das Schulungsprogramm. Angeblich.
Man hat ja von nichts gewusst.
Angeblich. Ne, ist jetzt immer so eine Sache, steht jetzt natürlich auch so ein bisschen Aussage gegen Aussage, aber interne NSA-Dokumente müssen natürlich auch nicht immer die Wahrheit sprechen. Ne?
Wobei ja bisher herzlich wenig von den Sachen, die geleakt wurden, dokumentiert wurden.
Nö, ist ja sehr auffällig. Ne? Die Franzosen, das hatten wir letzte Woche ja auch vergessen, hatten bei denen blubberte ja auch noch was hoch, ne? Was sogar noch ein bisschen schlimmer war als die NSA. Und
die waren noch nie hier.
Die fühlten sich auch nicht zum Dementi verpflichtet. Das war halt eher so, ja, mach mal. Und mach mal. Also, wie der mit unseren Bürgerrechten agiert wird, ist halt unglaublich.
Ja.
Also es sagt ja auch keiner irgendwas. Es geht, was ich eben meinte, es geht ja nicht um Aufklärung oder sonst irgendwas. Also es sagt einfach keiner irgendwas. Noch nicht mal für einen Dementi sind sie, ne, so zu haben. Also, ich wäre ja schon fast dankbar für ein flaues Dementi im Sinne von, ne, machen wir nicht. Aber kommt halt nichts. Kommt halt eher so, ja, wenn, dann muss man da was evaluieren.
Das ist noch so ein Winden und bitte lass uns das auch bis zur Bundestagswahl durchhalten.
Ja.
Taktieren gefühlt.
Ja.
Ich meine, man muss da auch irgendwie sagen, so SPD, Grüne tun sich da jetzt momentan auch nicht so gerade hinterher. Da die werden auch. Also das sind ja jetzt nicht Sachen, die erst seit merklicher Regierung am Laufen sind. Dass das Prism sogar das, vor
natürlich. 9/11. Das hat ja dieser
rot-grüne Regierung, also.
Genau, der NSA-Chef, der derzeitige Keith Alexander, ja auch nochmal auf seiner Ansprache in Aspen auf dem Security Forum ja ein wenig hervorgehoben, dass es halt sofort nach den Anschlägen vom 11. September losging. Und da hatten wir eine rot-grüne Regierung, wenn ich mich recht entsinne. Da mag man jetzt eine gewisse Naivität denen noch unterstellen, ne? Dass sie halt gesagt haben, ah, wir sind ja, ne, wir sind alle Amerikaner und diese und jenes, wir machen hier Tür und Tor offen, wir haben eine gewisse, wir fühlen auch vielleicht eine gewisse Mitschuld, weil das Terroristen waren, die hier irgendwie ihre Basis hatten und vielleicht auch hier eventuell ihre anfängliche Radikalisierung erfahren haben. Aber dass diese, ne, das ist halt so, dass das nie auf den Prüfstand gekommen ist. Im Gegenteil, es wird immer weiter aufgebaut. Und das ist genau richtig, was ihr eben meintest. Finde ich, die Daten, die jetzt da sind und technisch möglich darauf zugreifbar sind, werden halt auch genutzt. Und wenn mehr Daten da sind, werden mehr Daten genutzt. Ohne mit der Wimper zu zucken.
Ja. Aber also, kann man es verhindern? Also so ganz realistisch?
Bevor wir in die Verhinderungsdiskussion einsteigen, wo wir gerade den Keith Alexander zitiert oder ich zitiert habe, fällt mir noch die Geschichte mit Hans-Peter Friedrich ein, der ja seine treue Nummer letzte Woche abgezogen hat. Und von Keith Alexander eher so ein bisschen so, naja, das wissen die doch alles. Ich weiß gar nicht, warum die sich da also anstellen. Wir reden ja auch die ganze Zeit miteinander. Und wir sagen ihnen zwar nicht alles, das ist jetzt Originalzitat, wir sagen ihnen nicht alles, aber wir machen, ja. Was wir machen oder wie wir es machen, aber jetzt wissen sie es. Er hat dann noch angefügt, dass sie halt schon durch diese ganzen Abkommen und Datenaustauschprogramme und Konsultationen etc. und Symposien und Konferenzen natürlich mehr auf dem Laufenden sind, beziehungsweise wie wir jetzt noch im Spiegel wissen, kriegt es einen neuen, laut dank des Spiegels wissen, einen anderen Dreh, dass dieses X-Score-Programm natürlich noch eine größere Verknüpfung damit halt beinhaltet, als er da zugegeben hat. Aber was sagt Friedrich darauf? Ich weiß nicht, was der Herr Alexander da gesagt hat. Zitat Ende. Also, da komme ich mir endgültig vor, wie im Kasperltheater. So, ne? Und dann fügt er an, ich kann nur sagen, wir haben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Amerikanern im wirtschaftlichen Gebiet, im gesellschaftlichen, im politischen, auch bei der Zusammenarbeit der Nachrichtendienste. Ja, mein guter Mann, darum geht es doch gerade.
Dass ihr die
also, das, ja. Das ist doch gerade der das Punkt. So, ne? Und dann sagt halt, wir erwarten von den Amerikanern, dass sie die Fakten auf den Tisch legen. De facto arbeitet ihr schon mit denen zusammen. Was, kein Wunder, dass jemand wie der NSA-Chef jetzt über das, was hier halt gerade passiert, völlig die Stirn runzeln. Wenn dann auch der Hayden als NSA-Chef zur Zeit vom 11. September um die Ecke kommt und halt sagt, ja, natürlich haben wir sofort danach inkorporiert, Informationen ausgetauscht, ein Poolsystem geschaffen. Wenn ich ja schon das Wort Poolsystem höre, werde ich ja schon hellhörig. Wir waren sehr klar darüber, was wir vorhatten in Bezug auf die Ziele und wir baten nur sie um ihre Kooperation. Das sagt er halt offen in einem ZDF-Interview. So, ne, und dann... Da wird sich heute immer noch nichts dafür. Wir haben tatsächlich Montag. Der Spiegel ist raus. Friedrich hat es letzte Woche gesagt. Hayden, Alexander haben auch ihren Senf dazu gegeben. Donnerstag, Freitag, Samstag. Und es passiert nichts. Außer, dass der Pofalla jetzt offensichtlicherweise noch mal dem parlamentarischen Kontrollgremium rapportieren muss. Und vielleicht mal ein paar Fakten auf den Tisch legt, die er in den letzten zwei Wochen nicht so ganz gesagt hat.
Wurde der zurückgehalten? Ach, das ist auch nicht vermutet.
Ja eben, ne? Was er da jetzt wirklich gesagt hat, weiß halt keiner. Geht jetzt, weiß ich was, der Ströble raus, geht zur Rot und sagt halt, hör mal, weißt du was? Was der Pofalla gerade erzählt hat, ist ja... Ne? Dann geht die Rot halt irgendwie ins Grünen-Parteibüro in Berlin und sagt das den anderen. Und dann kommt es bei uns Wählern über stille Post an oder was. Also, ne? Ja. Wo ist diese Pressekonferenz auch der Leute, die da, also ich meine, die sind dahin gewählt, sei es jetzt um Listenwahlrecht oder sonst irgendwie sowas, die sind dahin gewählt, die sind von ihren Parteien als Sender in dieses Kontrollgremium entsandt. Die kriegen von dem Kanzleramtsminister den Rapport. Unterliegen natürlich einer Schweigepflicht, sehe ich alles ein.
Und es passiert nichts.
Ja, es passiert halt nichts. Das ist halt so. Ne, es ist so Käseversteckspielchen. So, ne? Ja,
also ich. ich könnte es ja noch so bis zum gewissen Grad verstehen, das ist jetzt irgendwie alles noch relativ frisch und so. Jetzt kann man sich, wenn man jetzt mal sagt, ach, die haben es wirklich irgendwie alle, oder für viele war es neu oder so, also der Umfang oder sonst was. Und man kennt es ja selber, wenn irgendwie manche Fehler bekannt werden, das dauert dann so seine Zeit, das Übel dann wirklich zu finden oder zu eliminieren oder sich das halt irgendwie erstmal anzuschauen, das ist irgendwie nicht... sondern sich nicht in einem Tag hinstellt, dass irgendwie...
Ja, aber wenn da so viele Dienste mit drin gehangen haben, ne, bis zum Bundesverfassungsschutz, dann ist es ja so weit, dass man ja nicht mehr die eigene faule Stelle am Ast mit der Lupe suchen muss. So, ne? Also, wir haben jetzt mittlerweile die Bundeswehr, den BND und den Bundesverfassungsschutz. So, drei größere Organisationen wirst du schwerlich finden in Deutschland.
Also eine Regierung, die wiedergewählt werden möchte, wird sich jetzt kaum hinstellen und sagen, ja.
Nee, das sehe ich auch ein.
Da waren wir drin.
Das sehe ich auch ein. Aber
tut uns leid, wir reden jetzt mal mit dem Herrn Obama.
Natürlich, aber jeder Marketingberater oder wer auch immer würde dir natürlich die Flucht nach vorn empfehlen. Ne, die Salamitaktik, also ich meine...
Zumindest halt, wenn man selber darüber Bescheid weiß, was alles noch
vorliegt. Ja, dann kannst du es wenigstens noch steuern. Dann kannst du wenigstens noch gucken, was kommt denn jetzt, ne? Was kann ich noch zugeben? Nicht die Salamitaktik, aber man kann es zumindest steuern, was über einen gesagt wird. Und man kann dem Ganzen vielleicht noch einen anderen Dreh gehen. Aber mit der Gefahr zu leben und zu hoffen, dass die nächste Bombe nicht explodiert, also nicht platzt, ne? So, dass der Spiegel oder wer auch immer, die Zeit oder sonst was, nicht nächste Woche mit noch einer ungeheuerlichen Information extrahiert aus diesen 10.000 Dokumenten kommt. Mhm. Darauf zu hoffen ist doch, also das kann ich nachvollziehen.
Ja, aber das ist also ohne Verweigerungstaktik und Augen zu halten und
bitte lass den Kelch an mir vorübergehen. Ja. Wissen wir jetzt, nachdem das jetzt in der neunten Woche ist oder in der achten Woche, das wird nicht passieren. Ja. Sommerloch hin oder her, jetzt sind alle in Urlaub, mag ja alles schön und gut sein, können wir ein paar schnutige Tiere aufs Cover heften. Aber dass der Spiegel zum Beginn der Ferienzeit mit dem Ding um die ne, aufmacht.
Aber gut, uns kann es ja an sich nur recht sein.
Also uns kann es natürlich recht sein, aber für die Diskussion, das wollte ich eben sagen, für die Diskussion, was sind die Konsequenzen daraus, bringt es halt nichts.
Mhm.
Ne, so, es kommt bei dieser Luft-Null-Nummer. Gibt es auch keine Erkenntnis oder keine Quintessenz zu ziehen oder keinen Handlungsbedarf abzuleiten. Außer solche Sachen, ja, der Staat ist nicht für die Verschlüsselung zuständig. Ne? So, also ich meine, gut, ein typischer Uhl, ne? Klar, machen wir uns da nichts vor. Aber so jetzt auch dass teilweise große, seriöse Zeitungen damit aufmachen und so Anleitungen für das einfache Verschlüsseln für zu Hause. Ja, alles gut und nett, aber was wir bräuchten, wäre sowas wie Linux User Groups in den 90ern, wo man seinen Rechner hinbringt und einem ein paar fitte Leute das einrichten und einem die Bedienung erklären. Das ist halt tatsächlich, ne, wir alle wissen, wie man das in einer Viertelstunde sich installieren kann und zurechtbiegen kann.
Ich weiß nicht, was ich letztens sagte in dem Podcast. Ich glaube, es war Linus. Er sagte so: auch selbst Linux, schön, Quell offen, alles toll und super. Aber gib mir bitte die Zeit, die 20 Millionen Zeilen Quellcode durchzulesen und zu schauen. Ja. Es gab auch selbst da immer wieder die Vorkommnisse, dass irgendwas eingebaut war. Also, das ist halt alles. Das kann nicht Kern der Lösung sein, zu sagen, wir sitzen jetzt hier quelloffene Software, weil es kann ja theoretisch jeder gucken und alles und
wie viele gucken können wirklich gucken. Ne?
Genau. Es kann kein Mensch mehr bei der ganzen Komplexität beobachten und auch selbst innerdeutsche Kommunikation im Netz ist auch einfach so nicht möglich. So IP-Adressen sind per se frei.
Ja.
Ne? Die können trotzdem über andere Länder geroutet werden, auch wenn sie vom Adressbereich lokal wo ganz anders registriert oder sonst was sind. Das sind alles erstmal Sachen, die...
Also ohne jetzt allzu tief ins Technische hier einzusteigen, aber was nützt mir die Verschlüsselung, meiner E-Mail-Kommunikation, wenn ich gleichzeitig
eine Backdoor an meinem Rechner habe.
Wenn ich aber gleichzeitig auch meinen normalen Datentraffic über Seiten laufen lasse, die nicht SSL verschlüsselt sind. Jetzt kann man natürlich lange über die Angriffsszenarien auf SSL diskutieren etc. Aber das bringt ja alles nichts. Ne? Die E-Mail-Kommunikation ist doch nur ein Teil davon. Was mache ich denn mit dem Rest?
Ja, okay. Und ich finde, das ist ja schön, dass das jetzt irgendwie in diesem ganzen Rahmen mal mit draufgebracht wird und dass sich Leute irgendwie daran irgendwie anfangen, darüber Gedanken machen, zu verschlüsseln und wie das überhaupt funktioniert und so für gewisse Kommunikation. Aber ich sehe das halt
gut,
nicht.
Gut, die Downloadzeiten von Threema werden jetzt natürlich in die Höhe geschossen sein, ne? Klar.
Ja, aber das ist.
Wir müssen übrigens noch unsere Keys austauschen.
Oh ja,
ich fällt mir gerade ein.
Wir können uns gleich endlich QR-Code hier. aber das kann nicht sein, dass ich halt als Staatsbürger verschlüsseln muss, um mich halt irgendwie privat zu fühlen. So, das ist halt,
nein, und die,
das
diese lahme
ist, das ist
Entschuldigung.
Halt genau das Problem. Also, es kann verschlüsseln, also zu sagen, ja, ihr müsst jetzt eure Daten besser schützen und so, das ist alles ein guter Ratschlag und den sollte man auch befolgen. Man sollte, ne, das ist, aber das ist eine ganz andere Baustelle. Das hat überhaupt nichts mit der Problematik.
Das ist dasselbe, als hättest du den Leuten in den 80ern empfohlen, einen Scrambler und einen De-Scrambler zwischen ihre Telefonleitung zu stellen, wenn sie mit ihrer Mutter telefonieren wollten.
No.
Oder mit ihrem Bruder in der Schweiz oder sonst irgendwie. Das kann ja nicht Teil der Lösung sein.
Oder einfach jetzt einen Stromanbieter mit atomstromfreien Strom zu wählen.
Ja,
also,
ne?
Das gab's nicht.
Ja, also, ne, das ist halt Quatsch.
Da kauft es doch nicht.
So. Ja, eben, das ist halt Quatsch. Und wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, komplett unsere Kommunikation zu verschlüsseln. Das geht nicht.
Nein, ich finde es auch
nicht. Weak SSL nochmal, wie gesagt, dahingestellt. Aber was wissen wir, was da an Schnorchelschnittstellen sonst wo?
Genau.
DNS-Sec, über das vielfach geredet wird. Kommt wieder das Argument, was du eben auch gebracht hast. Oder was Linus da anscheinend ja offensichtlicherweise gebracht hat. Noch gar nicht gehört im Podcast. Das ist freie Software, wer weiß. Wir können nur alle hoffen und beten, dass jemand die Backdoor, den Security, ne? Das ist ja auch so ein bisschen in den letzten Wochen hochgekocht. Natürlich mag da viel Prahlerei mit dabei sein. Auf wie viel Zero-Day-Lücken etc.
Die, wenn die letztens irgendwie hochgeflogen ist? Oder?
Nee, wie viel Security-Lücken die NSA, FBI, CIA denn sitzen würden.
Ja.
Ne? Eben nicht nur selbstgefundene, sondern natürlich auch im Schwarzmarkt eingekaufte, ne?
Genau.
Die alle noch ausgenutzt werden können. Ne, es braucht vielleicht auch gar nicht diese Backdoor.
Na, kurze Erklärung, Zero-Day-Lücken?
Sachen, also Lücken in Software, die heiß gehandelt werden, weil sie noch weder bekannt sind, sondern oder beziehungsweise nur eine geringe Anzahl von Personen bekannt sind und dadurch extrem wertvoll sind und von denen der Hersteller noch keine Ahnung hat. Um es kurz und verständlich zu machen. Ist natürlich noch ein bisschen komplizierter, aber
das reicht
wohl. Das ist natürlich das, womit alle Angriffsszenarien auf die Rechner laufen, die wir alle so kennen, wie eine Zero-Day-Lücke in Flash.
Mhm.
Ich wollte jetzt fast Java nehmen, aber nehmen wir mal Flash.
Und ich dann damit halt dann auf den Rechner komme, also durch irgendeine Sicherheitslücke
genau.
In einem Plugin
genau.
Oder sonst was, in irgendeiner Software, die halt weit verbreitet ist und dann da es halt möglich ist, von wem auch immer Chartcode einzuführen
genau.
Oder Rechner auszuführen.
Genau.
Ja.
Nehmen wir die normalen, also machen wir das Fass jetzt mal kurz auf, das was auch schon mehrmals in den letzten Jahren passiert ist, ich glaube sogar letzte Woche, dass man das Netzwerk, das Werbenetzwerk kapert, sagen wir jetzt mal von Phantasia-Unternehmen, ich will jetzt keinen Namen nennen, Phantasia-Unternehmen AG, die ein großes Werbenetzwerk betreiben über mehrere Publikationen hinweg, wo ich Werbung einkaufen kann. Ich installiere ein kleines Skript und dann wird mir ständig die Werbung angezeigt, ich werde für jeden Klick entlohnt. Machen ja alle ganz gerne, Werbung im Internet ist ja auch sehr hip und sehr einträglich zum Teil. Wenn ich diese Infrastruktur kapere, kann ich bis zur Entdeckung schadhaften Code ausliefern und eine sogenannte Drive-By-Infection halt machen. Dafür muss man sich nicht auf solchen komischen Seiten wie Borntube, wie sie auch alle heißen, Kino XDO, ne, rumtreiben, sondern es kann über solche Angriffsszenarien, und es ist schon passiert und es ist schon sehr oft passiert, oder zumindest öfter, als man meinen müsste, könnte, kann ich mit sowas infiziert werden. Über eine Ausnutzung einer Zero-Day-Lücke über die Infektion und dann wiederum kann ich mir ja Systemprozesse über eine andere Zero-Day-Lücke aneignen. Und darüber wieder einen schönen Trojaner. Im günstigsten Fall macht der Rechner nichts anderes als Spam verschicken. Das wird einem der Provider schon irgendwann sagen, wenn man so massenhaft ausgehenden Traffic wie vorher nicht hatte. Im ungünstigsten Fall kann das auch der liebe ausländische Nachrichtendienst oder dein eigener sein.
Der mal ein bisschen mitliest. Ja.
Genau, diese Staatstrojaner-Geschichte gab, was man ja so gehört hat, in diversen Blogbeiträgen, Podcasts, Berichten darüber, Zusammenfassung, gab es ja genau diese Szenarien. Ne? Wie kriege ich diesen Staatstrojaner überhaupt da erst da drauf? Ich schicke dem eine infizierte E-Mail über ein präpariertes PDF, Adobe Flash-File etc. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Mhm. Ne? Und wer sagt denn nicht, dass man das, warum sollte der NSA nicht eine Zombie-Rechnerarmee unter ihre Kontrolle bringen? Über solche Sachen. Dann müssen sie nicht mehr aufs Glasfaser.
Ist, ja, und vor allem muss ich halt auch mit der ganzen Verschlüsselung...
Natürlich bis zum Update halt, der Software,
genau,
ne?
Aber genau, aber jemand dahinter macht irgendwie dann alles gar nicht darum scheren. Aber das ist ja, das haben wir letzte Woche irgendwie auch schon, oder habe ich auch gesagt, die Sache und der Punkt der Handlungsfähigkeit, den ich ja schon zugestehe und den ich auch für sinnvoll und für richtig halte, dass man da auch halt souverän sein, bleiben muss. Aber halt alles was hinter. Aber trotzdem ist halt auch genau da, das Verschlüsselung kann halt irgendwie nicht düssel sein. Nein. Ich finde halt irgendwie so.
Und prinzipiell bringt, was wir gerade
genau,
versucht zu sagen,
es bringt nichts. Letztendlich nichts. Es bringt natürlich doch, es bringt nein, schon bringt, natürlich nein. Erstmal eine Menge. Also so, weil, so,
nein,
so
es bringt in diesem speziellen Fall der massenhaften
Überwachung bringt es
Überwachung
schon was, ne?
Ne? Ja, bringt es ein bisschen was, wenn ich Teile meiner Kommunikation halt verschlüsseln kann. Und wie gesagt, machen wir uns da auch nichts vor. Diejenigen, wogegen sich dieses Bedrohungsszenario richtet, jetzt für uns das Bedrohungsszenario, ja. Ne? Aber wogegen sich diese massenhafte Überwachung richtet, sind ja vorgegründet Terrornetzwerke. Mhm. Da guckt man den Fluss des Geldes nach, wer mit wem redet. Und na, so wird uns das ja schon seit 10 Jahren verkauft oder seit 12 Jahren. Darüber finde ich die. Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Die wissen, wie man Nachrichten stenografiert, die wissen, wie man die in unscheinbaren Bildern versteckt, die wissen, wie man ihre Kommunikation verschlüsselt, die wissen, wie man über VPN und verschiedene Routings geht, über Tor. Gut, über Tor kann man diskutieren, aber es gibt etliche andere Systeme, wo man es ja so machen kann. Wenn jemand wirklich so tief in diese Materie drin ist und Anschläge plant, steuert und Geldströme steuert, der weiß auch, wie das funktioniert. Das heißt, diese ganze vordergründige...
So im Groben und so weit, weiß, dass er die Mittel... nutzen kann, im Rahmen seiner Möglichkeiten schon mal ein bisschen schwieriger oder viel schwieriger zu machen. Um da
genau, halt
zu
das heißt...
Und dann muss man einfach dieses fadenscheinige Argument halt, es ist alles nur so im Guten und dient der Terrorabwehr, weil die ganzen Terroristen sind ja alle so blöde und schreiben ihre Anschlagspläne in Facebook-Gruppen.
Ja, genau. Auch noch ja, öffentlich, natürlich. So, natürlich.
Kann.
Natürlich. Die diskutieren halt die in diese komischen Al-Qaida-Boards,
genau,
die man so
genau.
Kennt, wo die ihre Propaganda-Videos so, hochladen.
Das ist ja allgemein bekannt, da treibe ich mich auch den ganzen Tag rum und liest
ja,
da einfach mit
nicht.
Und frage mich die ganze Zeit, warum da nichts passiert.
Ja.
Naja, das ist,
ich warte da auch immer auf den Plan, aber der kommt irgendwie nicht. Nein, das muss man wirklich so klar sagen, es ist lächerlich, das damit zu rechtfertigen. Es ist bodenlos unverschämt, einem auch sowas an die Backe zu lügen.
Das ist halt genau das, so Terrorismus, Kinderpornografie, sind alles so emotionale Dinger, ne? Da springen die Leute halt drauf an und es ist halt genau das Schreckensszenario, was halt irgendwie keiner haben will. Das ist halt irgendwie eine Gefahr, die nicht eine Straftat, die halt für viele wahrscheinlich so das Schlimmste vorstellbare ist. Und wie war es in der Spiel geschrieben? Mehr Leute werden durch herunterfallende Fenster getötet als weltweit durch Terrorismus jedes Jahr und den Autoverkehr wahrscheinlich noch mal.
Ja, da kommt Fleischhauer um die Ecke und sagt, ne, wer will denn den Anschlagsopfern erklären und den Hinterbliebenen, dass ihr das eine nicht verhindert habt? Ja,
ja, das ist
bei anderen Sachen halten wir uns halt auch zurück. Ja. Ne? Also, Es schreit halt auch nicht jemand den ganzen Tag, wie gefährlich der Autoverkehr ist. Ja. Also, ne, das ist ja da Blödsinn.
Gitter an die Bürgersteige, dass da keiner mehr auf die Straße läuft.
Ja. Ich meine, wir sind ja schon Meister darin, möglichst weite Risikosachen abzufedern, wenn man es ganz gerne über die amerikanischen Gesetze bzw. Gerichtsurteile lustig machen, wo stellen Sie den Kaffeebecher nicht zwischen Ihre Beine, das ist ein heißes Getränk. Ne? Ja. Aber wir sind ja schon, was Bauvorschriften etc., sowas halt alles angeht, schon extreme Sicherheitsfanatiker. Mhm. Von daher trifft das vielleicht auch bei uns so ein bisschen auf sehr fruchtbaren Boden. Aber was da hintenrum ja als Schluss rauskommt, ist, dass es ihnen nicht darum geht, massenhaft Kommunikation abzuschnorcheln, um diese Bewegungsströme zu finden, dieser paar Terroristen. Und das muss man ja wirklich sagen, auf 7 Milliarden sind das ein paar. Ne, da muss ich jetzt nicht großartig Statistik bemühen. Sondern es geht um eine massenhafte Überwachung der Kommunikation und der Bewegungsdaten. Jetzt, ne?
Könnt ihr noch was zu trinken?
Ja, ich nehme noch eins. Ja. Um, ich wollte viel weniger etc. sagen. Ich schneide das ja auch. Schick mir die Datei, ich schneide es persönlich raus. Ich mache mir die Arbeit wie Dr. Mokus gesammeltes Schweigen.
Die 7 Milliarden und die.
Genau. Ja. Ne? Da brauche ich nicht viel zu bemühen. Es kommt einfach an einen Punkt, wo man jetzt weiß, dass es denen darum gar nicht gehen kann, sondern es geht denen um so eine Gefährder-Ausfindig-Machungsgeschichte, Statistik, was wir auch letzte Woche alles hatten. Ne? So, ja. Man lässt Algorithmen, man lässt Analysten drüber laufen und am Ende kriegt man halt so eine Scoring-Geschichte raus. Da hat jemand ein Bedrohungspotenzial, -1, das springt auf 0.
Und nicht mal das, also ich finde immer, so dieses ganze Gefahren und Bedrohung ist auf jeden Fall ein Teil, glaube ich, der auch schon für die, ich will da auch jetzt gar nicht mehr so tief rein, dass das ist, da haben wir ganz gut, glaube ich, drauf verlinkt, aber so,
ja, ja.
Weil so dieses, was man, Daten sind einfach, genau, das Gold unserer Zeit und was man mit Daten einfach anstellen kann, also sei es genau potenzielle Gefährder, das ist ja vielleicht noch irgendwie eine positive Sache, aber du kannst halt auch einfach Stimmungen in der Bevölkerung sehr stark schon ablesen und Bewegungen halt irgendwie analysieren.
Und, so. Und wir hatten es ja letzte Woche schon versucht, auf den Punkt zu bringen, dass das jetzt endlich mal eine angestoßene gesellschaftliche Diskussion ist, die auch geführt werden muss und die unsere weitere Existenz für die nächsten 20, 30, 40 Jahre beeinflussen wird, was jetzt gerade entschieden wird. Es geht nicht im Grunde gar nicht um diese NSA-Geschichte. Also im Grunde geht es natürlich schon darum, was das Empörungspotenzial angeht. Aber diese ganze Big Data-Geschichte, wie hat man darauf Zugriff, was wird daraus abgeleitet, wie will man das Risiko von False Positives minimieren, müssen wir nicht zu einer Entscheidung kommen, die wir auch bei der Todesstrafe gefällt haben? Um jetzt auch wieder das Beispiel zu bemühen. Ne? Da muss eine richtungsweisende Entscheidung her. Und die können wir nicht permanent vom Bundesverfassungsgericht oder vor dem EuGH verhandeln. Da muss einfach mal was her.
Ja. An sich steht da ja schon was.
Da steht was, ja, aber das muss jetzt auch wirklich mal umgesetzt werden und auch im Sinne von, ja, alles schön und gut, wissen wir, ich meine, heute kurz gelesen, bei der Hamburger Polizei sollen GPS-Sender eingebaut werden.
Ja.
Ist bei Fahrzeugflotten nicht unüblich, ne? Auch zur Kilometerabrechnung, Fahrtenbuchführerei, ne? Auch Diebstahl, Verfolgung.
Und jetzt die Polizei
sagt, das greift zu sehr in die Persönlichkeitsrechte ein.
Ja, jetzt haben sie auf einmal, jetzt schließen die Keule der totalen Überwachung.
Ja, jetzt
jetzt sind ja wir dran.
Ja,
jetzt
ups.
So, ne? Weil wir die Guten, euch, weil wir Sorge für euch, aber uns?
Aber kein Problem damit haben, persönliche Verbindungsdaten und GPS-Trackings von unbescholtenen Bürgern in einer Massenrasterverhandlung aufzunehmen, ne, bei Demonstrationen. Spinnig eigentlich? So, muss ich ganz klar sagen, spinnig. So, wenn das Gesetz das nur nicht bei mir gilt, dann ist das keine Rechtsstaatlichkeit.
Ja, vor allem also auf den Einzelnen, finde ich, kann man es gerade dabei nicht umlegen, weil es halt einfach ein ganz anderes Organ ist und das hat halt nichts mehr mit der Privatperson in dem Rahmen zu tun, sondern das ist
Das ist ja der Witz an der Sache. Sie sind im Zweifelsfall Beamte.
Genau, und da kann halt.
Und das sind Dienstfahrzeuge. Ne? Also
richtig, so, da hat halt das. Da hat dann halt das. Anders als bei der Rasterfahndung der Hemmzelle, hat das Individuum. In Anführungszeichen dann ja. Also, hat, also das Ding der Privatsphäre gibt, das ist ein Job.
Ja, das aber was, glaube ich, nicht daraus erwachsen wird, ist ein Verständnis dafür. Oh, ich fühle mich unangenehm dabei, dass das bei uns jetzt passiert. Dann mache ich. Bin ich jetzt beim nächsten Mal auch ein bisschen vorsichtiger, wenn ich das bei, ne, bei irgendeiner Demo mache. Das wird nicht passieren. Weil die Verführung dieser Daten einfach zu groß ist. Wir können uns aber von diesen Daten nicht mehr loseisen. Die fallen in der digitalen Welt einfach an.
Gut, man kann sich human überdenken, vielleicht denke ich auch Gedanken darüber machen, ob Big Data in allen Auswüchsen irgendwie sein muss und ob halt man alles speichern muss auf Biegen und Verrecken und Auswerten.
Das müssen wir alles schon speichern, damit wir unserer Finanzamtsrevisions, wie auch immer diese Pflicht halt heißt, ne, diese Aufbewahrungspflicht über 10 Jahre. Mhm. Das müssen wir da schon alles speichern. Mhm. Wenn noch ich überlege,
analog größtenteils, ja.
Ja, nicht nur das noch analog, weil man sich auch dieser Kette das einmal digital übertragen musste immer, auch nicht unbedingt ausliefern möchte. Aber wenn wir beide uns zu einem Geschäftsessen treffen, muss ich draufschreiben, wenn ich dich eingeladen habe, dass du das warst und was wir besprochen haben für das Projekt.
Genau.
Aus steuerlichen Abrechnungsgründen, damit das nachvollziehbar bleibt und nicht Schindluder getrieben wird. Die Daten liegen aber für 10 Jahre bei mir in der Firma oder in unserer Firma und auch beim Finanzamt. Morgen kommt jemand auf die Idee, du lässt aber gucken, ob der da war.
Aber das sind alles Sachen, das ist halt auch relativ, das ist halt, finde ich, finde ich okay und das ist halt alles
das finde ich auch okay, so, aber ne, das ist halt man schon muss einen Riegel dafür.
Aufwand muss betrieben werden, um halt, ne, genau, mit diesen Daten halt irgendwie dann sowas anzufangen. Aber halt alles, was halt irgendwie digital anfällt und sowas wir machen. Aber ich finde, kommen wir mal auf diesen, wirklich auf diesen, dieses gesellschaftlichen Nutzung. Also, das ist jetzt das so bekannte, was wir deswegen auch gesagt haben, dieses Raunen so durch und eigentlich haben sie alle so, ach ja, so keiner kann es nach wie vor greifen. So, was macht jetzt irgendwie so eine, was machen wir da irgendwie als Gesellschaft? Also wie reagiert man darauf? Jetzt nicht unbedingt, wie die Politik reagiert, das merkt man ja, das wird man irgendwie in den nächsten Jahren, vielleicht wird es man jetzt an der Wahl merken, ich kann es mir schwer vorstellen.
Nee, das ist kein wahlentscheidendes Thema.
Nein, leider nicht. Vielleicht
ansonsten
wird es in den nächsten Jahren eins, aber aktuell überhaupt nicht. Und ich frage mich eher, wie kriegt man halt, die normalen Leute, ich kriege es halt so ich weiß gar nicht, ob wir da so intensiv drüber gesprochen haben, deswegen, ich glaube, wir haben privat da viel drüber gesprochen, aber wie halt so Umfeld halt auf die ganzen Sachen reagiert, die Leute, die sich halt mit dem Thema nicht so beschäftigen, das ist halt bei mir ganz, ganz viel, kriege ich halt dieses, ich habe nichts zu verbergen und das ist so, ich, ne, so. Ich
wirklich?
Ja, also ich merke schon, dass sich viele da schon, also irgendwie zumindest halt für interessieren und sich da halt schon irgendwie auch so die eine Frage zu stellen, aber ich habe schon ganz viel den Konsens, solange es meiner Sicherheit dient, ist das schon irgendwie alles in Ordnung und ich habe ja eigentlich nichts zu verbergen. Aber das ist halt, glaube ich, auch von vielen halt dieses, dass sie halt nur Sachen sehen, die sie halt vermeintlich eh freiwillig preisgeben. Also sowas jetzt auch, ne, so diese Vergleiche hast halt so von wegen mit, ich habe ja meinen Facebook-Account und da habe ich irgendwie meine Freundeslisten und da schreibe ich irgendwas rein und nicht alle Sachen öffentlich und das ist halt so das, was ich ja von mir preisgebe und alles andere sieht ja keiner. Ja,
wenn es das nur wäre.
Genau. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, ich bin ja selber immer überrascht als jemand, der sehr öffentlich im Netz lebt, das aber sehr bewusst tut und weiß oder behauptet zu wissen, was da passieren kann und mitgemacht wird mit den Daten. Trotzdem immer wieder überrascht bin, wenn ich halt meinen Facebook-Stream, ich mache das so alle halbe Jahre mal, gehe ich halt irgendwie mal so zurück und scroll halt meine eigene Timeline durch und schaue mir an, was ich halt vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor 2 Jahren
gepostet
habe. Oder genauso mal bei Foursquare halt immer wieder, finde ich interessant, wenn ich irgendwo einchecke und mir dann Foursquare sagt, ey, du warst irgendwie seit einem Jahr nicht mehr hier und mir ist vorkommt, wie es
auch vor 3 Monaten gewesen war. Ach, der behauptet auch permanent zum ersten Mal bei Pizzeria. Das ist ja völliger Quatsch. Also, genau. Solange die das nicht unter Kontrolle haben.
An den schlechten Daten. Aber so diese ganzen Sachen sind, ich gehe da schon recht bewusst mit um und wundere mich trotzdem irgendwie immer noch über das als netzöffentlicher Mensch, was ich dann noch irgendwann alles reingepackt habe. Und
aber findest du das im Nachhinein als Problem?
Nein, überhaupt nicht.
Die einzelnen Einträge?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich gehe ja schon etwas länger dahin, seit ich mein Facebook-Profil irgendwie aufgemacht habe und irgendwie eigentlich konsequent ausschließlich öffentlich poste. Wirklich halt mit dieser Prämisse, ich schreibe da Sachen rein, die halt, ne, dieses, was auch am nächsten Tag auf der Tageszeitung Titelseite irgendwie stehen könnte. Und so sehe ich eigentlich auch alle Beiträge. Bei dem einen oder anderen würde man sich jetzt vielleicht ein bisschen dann irgendwie ein bisschen schämen oder ein bisschen so anders, aber so prinzipiell nein. Ich habe da irgendwie nichts drinstehen, wo ich sage, das wären jetzt Sachen, die mir da irgendwie großartig peinlich sind oder schaden würden oder die ich halt irgendwie da ändern würde. Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das gehört irgendwie auch dazu. Ne? Dieses so, das ist halt einfach so, das ist halt irgendwie auch ein
ich Stück poste nicht Lebens. Alles öffentlich. Ein Bruchteil davon tatsächlich. Ja. Das ist aber eher so eine persönliche Entscheidung. Ja.
Ich hab's halt für mich.
Ich poste noch nicht mal alles an alle.
Mhm. Das Einzige, wo ich selektiere, ist, dass ich halt selektiere im Sinne von, ich will irgendwas von Berlinern wissen oder von Aachener wissen, dass ich halt meine Berliner oder
Aachener
nicht damit belästigen will.
Genau. Bei ein paar Sachen sind einfach auch Kunden in der Ausschlussliste.
Ja, ich habe genau so ein, zwei Listen habe ich auch, genau die so die beruflichen mehr oder weniger aufstehen. Aber ich habe halt irgendwann auch so ein bisschen aufgedacht, das einfach bei Facebook zu pflegen, weil es hat sich in vielen Teilen einfach für mich das Berufliche und Private und...
Ja, klar. Also ich finde so ein bisschen der Grundsatz, das alles öffentlich zu machen, finde ich auch echt gut. Kann ich mir für mich persönlich jetzt nicht vorstellen, aber das kann ja jeder so handhaben, wie er möchte. Und generell, wenn man sich daran entlanghangelt, was würdest du auf der Rathaustreppe öffentlich allen sagen?
Ja.
Ne, wenn man nur das postet, dann ist man schon ein bisschen auf der sicheren Seite. Wie gesagt, was ich ja letzte Woche meinte, viele Sachen kann man auch verklausulieren. Dass nur die Leute, die schon über den Sachverhalt Bescheid wissen, auch wissen, was genau jetzt gerade ist. Ne? Das kann man ruhig öffentlich stellen, weil jemand anders kann dann eh nichts mit anfangen. Mhm. Ne? Im schlimmsten Fall würde man das verschroben gelten. Was ja auch nichts Schlimmes vielleicht ist.
Und muss ich jetzt doch, wenn ich mir so länger darüber Gedanken mache, bei Facebook halt auch einwerfen, dass ich halt mittlerweile relativ viel halt, was halt nicht in meiner Timeline ist, aber ich poste sehr viel halt in geschlossenen Gruppen, ne? Also die hat dann irgendwie für
eine das zudem noch, halt ja genau
zugänglich sind und so ja. Und gut, alles Sachen, die halt irgendwie prinzipiell nachher irgendwie angesagt werden könnte, aber das ist trotzdem so, da sind halt für mich ist es halt irgendwie öffentliche Plätze und ich, ne, so denke ich, dass es halt, ne, dieser irgendwann Podcast-Medienkompetenz, wo es dann halt irgendwie drum geht und nicht halt irgendwie um Privatsphäre oder sonst was oder um was Schützenswertes. Also das ist halt irgendwie, finde ich, für mich halt irgendwie auf einer ganz anderen Ebene, wo das halt irgendwie eine Relevanz ist oder wo man das halt irgendwie anbringen kann. Aber das kann ich nicht bei Facebook anbringen, das kann ich irgendwie nicht bei... Also ich will niemals sagen, ich will das, also ich fühle meine Privatsphäre bei Facebook verletzt oder sonst was, weil irgendwie wieder Einstellungen geändert worden sind oder bei Google Mail oder sonst was. Das sind Dienste, das sind Plattformen, die mir irgendeinen Dienst offerieren mit ihren Bedingungen und ich kann dem einwilligen oder nicht einwilligen, so wie es, ne, die meisten tun.
Genau.
Punkt aus Ende. Aber ich.
Wie gesagt, es gibt viele Sachen, da schüttel ich den Kopf drüber. Mhm. Ne, das halt permanent von älteren Freundinnen von mir, jede Lebensphase ihres Kindes da dokumentiert werden muss, jeder Urlaub etc. Ne, wo ich halt denke, so, nee, also ernsthaft?
Mhm.
So, ne? Klar, sie sind stolz darauf, sehe ich alles ein. Das ist ein bisschen wie das Fotoalbum im Familienkreis rumzeigen. So Ding, ist es aber natürlich nicht. Ne, viele müssten auch mal, glaube ich, so ein bisschen Basis-Workshop machen, wie man gewisse Fotoalben vor anderen Leuten verbirgt.
Ja.
Da ist vielfach nicht, und das muss ich wirklich sagen, da wird immer auf die Minderjährigen so ein bisschen geschaut. Nee, der Großteil der Cousins, Cousinen, Kinder von irgendwas, die ich da in der Timeline habe, wissen schon sehr gut, auch vor mir zu verbergen, gewisse Fotoalben und ja. Ne, gewisse Postings. Das sieht man ja immer, ne? Wenn 365 Bilder und man sieht nur eins, dann weiß man ja schon, was los ist. Aber gerade so die ältere Klientel, was heißt ältere, die eigentlich die Medienkompetenz haben müsste, hat sie da oft genug nicht. Bin ich wirklich sehr erschrocken drüber, oft genug. Was, glaube ich, auch oft dazu führt, zu sagen, auf Facebook war ich auf gar keinen Fall. Ja, ne? Muss ja auch nicht alles für alle sein. Ich ohne jetzt allzu tief da ja, reinzugehen, aber man möchte einfach einen gewissen Austausch einfach auch nicht verlieren. Ja. Ne? Es gibt viele Leute, die nutzen Twitter viel exzessiver, als ich das tun würde nach all den Jahren und haben da ihren Lebensraum. Ich habe den halt in anderen Dingen. Mhm. Denn, ne, dieses Internet ist ja nicht nur eine Ausprägung. Mhm. Und aber ich habe eben kurz darüber nachgedacht, was, als du das meintest, dass so eher in deinem bekannten Freundes-, Elternkreis, Familienkreis so, so dieses entweder ich habe nichts zu verbergen oder das ist mir nicht geheuer vorherrscht. So, ne? Mhm. Ist bei mir eher anders, kann aber auch eine Generationsfrage darüber sein. Meine Mutter postet Sachen bei Facebook manchmal. So, hm? Aber ich weiß halt schon, dass sie, also zur Not kann sie ja fragen. Mhm. Ne? Aber diese grundsätzliche Sache, diese Empörung darüber, was da passiert mit dieser Überwachung und mit solchen Sachen, die kann ich ihr schon in drei Sätzen, drei, fünf, sechs Minuten begreiflich machen. Die weiß sie halt auch schon. Das mag aber jetzt vielleicht eher an diesem, ich bin in den 60ern aufgewachsen, ne, und habe so ein paar Kämpfer und Vietnamkrieg etc. halt mitgemacht. Jetzt weit davon entfernt, eine Alt-68er-Generationsmitglied da zu sein. Aber ich glaube, ein gewisses Maß davon hat halt auch so ein bisschen abgefärbt. So. Mhm. Da würde ich mir jetzt gar keine Gedanken darüber machen, dass sie ihr das so erklären könnte, dass sie halt am Ende sagt, das ist Schweinerei.
Ja.
Ich glaube, vielleicht ist diese Generation zwischen 25 und 45 eigentlich gerade die, die das so sagt, weil die Jugendlichen drunter wissen schon selber gut genug, wie sie ihre Sachen einstellen können und empören sich vielleicht über ganz andere Dinge. Wie wir es letzte Woche mit dem ACTA-Protest etc. Ja. Ne, so alt hatten. Da will ich auch gar nicht drüber mutmaßen. Da lebt man ja auch so ein bisschen in der Filterblase, auch in den ganzen Blogs und so. Man weiß nicht, wie alt da jemand ist, der schreibt. Man kriegt es ja halt nicht so wirklich mit. So eine statistisch belastbare Umfrage gibt es ja nicht. Also außer diese übliche, wir haben 1100 Leute morgens um 10 angerufen. Ja, wer ist dann denn bitte schon zu Hause?
Wer hat noch ein Telefon?
Ja, wer hat noch ein Telefon von den Jugendlichen? Ja, ein Festnetzanschluss. Also, ne? Das sind ja so Studien, da kann man ja auch keinen Cent mehr drauf geben, mhm, auf sowas.
Ja gut, aber so... Das... Ja, vielleicht genau diese Generation, also so, ne, mein Freundeskreis so eher so Kante 30, so da... Das ist, ja, irgendwie so da mittendrin. So halb mit dem Internet, also nicht mehr so richtig mit dem, noch nicht so richtig mit dem Internet aufgewachsen, aber halt auch nicht schon irgendwie dran gekommen, wobei viele da auch nicht sehr intensiv mit zu tun haben, ne? Also so manchmal so eher so, genau, also dieses klassische berufliche, ein bisschen E-Mail oder dann selbstständig eine eigene Webseite und so hin und da. Aber sich jetzt insgesamt mit den Sachen nicht so richtig auseinandersetzen. Ich finde das aber gar nicht mal, dass man dieses ganze Thema so auf dieses Netzding oder sonst was irgendwie heben müsste oder um da eigentlich Leute zu mobilisieren. Da frage ich mich halt, wie kriegst du halt das, diese Problematik vermittelt und wie kriegst du halt was muss sich in den Köpfen verändern, was musst du Leuten erzählen, um aufzuzeigen, dass da halt einfach irgendwie was gehörig schief läuft, dass es halt irgendwie ein gesellschaftliches Problem als ein technisches Problem oder eins von Datenschutz, Privatsphäre und blablabla bla bla ist, sondern das ist halt einfach da irgendwie um eine Verschiebung von will man Vertrauen sagen? Also ich weiß nicht, also ich finde das ist halt irgendwie so dieses so, das ist halt eher dieses Gefühl hat, was sich bei mir immer mehr breit macht und immer mehr manifestiert, dass ich halt irgendwie dann einen Staat über mir habe, der dem Einzelnen einfach nicht mehr vertraut. Und prinzipiell genau dieses hochtrabende Wort Generalverdacht halt irgendwie alle darunter stellt und sagt, nur wenn wir hier von jedem Bürger prinzipiell schon die Bewegungen und die Aktionen im Vorfeld berechnen können, was er, ne, so, so was wir damit möglich ist, dann können wir als Staat noch funktionieren. Und das ist halt genauso dieser Punkt, das finde ich, was bisher komplett in dieser ganzen Diskussion untergeht und komplett irgendwie so beiseite geschoben wird, dass es halt einfach viel mehr darum geht.
Und das kommt genau in der letzten Woche so ein bisschen.
Genau, es kommt so langsam so ein bisschen, so die Ersten, die sich so da raus, aber so ob die Presse das noch anzieht, bin ich mal gespannt.
Die Frage ist, findet es nur in den Feuilletons statt?
Ja.
Oder schafft es halt auch auf Seite 1 bis 3?
Genau. So. Das beschäftigt mich einfach viel mehr dabei. Das ist halt einfach ein unabhängig davon, was rechtens ist, was dabei irgendwie mit irgendwelchen komischen bilateralen Vereinbarungen und weiß der Teufel was prinzipiell gemacht werden darf oder kann und getan wird oder sonst was.
Interessieren uns in anderen Bereichen ja auch nicht irgendwelche Vereinbarungen mit der Atomindustrie oder sonst was.
Es geht da sehr stark um Werte, um einfach Sachen, für die man irgendwie erschaut steht und für die man ja, einstehen sollte und die man halt einfach irgendwie nicht zu untergraben gilt. Und einfach so genau diese Vertrauenssache, das ist so. Das wird ja nicht besser. Das wird ja seit Jahren nur schlimmer. Und wie kriegt man es, also wie kriegt man eine Gesellschaft halt so dazu aufgeweckt, dass sie halt immer weg von diesen Nebenkriegsschauplätzen kommt und man merkt so, ey, eigentlich werde ich immer nur misstrauisch von oben betrachtet. Und es ist kein Grundvertrauen mehr halt in den Einzelnen.
Das hat Heribert Prantl ja ganz schön auch in seinem eher schon fast Essay Artikel geschrieben. Da geht es letztendlich drum. Mhm. Will man die Gesellschaft? Will jeder Einzelne die Gesellschaft? Will man es so handhaben wie, naja, erst betrifft es mich, also es betrifft mich, ja, betrifft die, jetzt betrifft sie, ja, jetzt betrifft es die anderen, jetzt kommen die Anschläge so langsam, oh, jetzt betrifft es mich, aber jetzt ist keiner mehr da. So, ne? Mhm. Das ist so ein bisschen so. Das hat natürlich ein bisschen was halt auch mit dem Einfühlungsvermögen für andere Denkweisen zu tun. Das hatten wir letzte Woche ja auch schon. Und natürlich auch mit einem gewissen Vertrauenspotenzial, auch untereinander. Hört man immer nur auf die Schreier oder die lauten Motorräder? Hört man immer nur auf die Schreier und lässt sich von denen treiben? Oder sagt man mal, halt, stopp. Müssen wir mal ganz kurz innehalten und so kriegen wir es hier nicht gebacken. Wie gesagt, diese Vereinbarungen, die im Geheimen getroffen sind, haben uns auch erstmal überhaupt nicht zu interessieren bei so einer Debatte.
Mhm.
Auch irgendwelche Verträge bilateral, unilateral oder sonst was, da geht es erstmal nicht drum. Was ich eben meinte, beim Atomausstieg oder beim zögerlichen Atomausstieg, interessiert es da auch erstmal nicht.
Mhm.
Wir müssen halt zu dem Punkt kommen, wo es halt, und das wird vielleicht 20 Jahre dauern, von der Anti-Atom-Bewegung oder Anti-AKW-Bewegung bis zum Abschalten der. Ah nee, es war schon unter Rot-Grün, aber die wussten auch, glaube ich, dass es nicht lange halten wird. Ne? Aber bis zu diesem, dass auch das bei den Konservativen angekommen ist und den Wirtschaftsnahen, so jetzt muss man halt, das geht nicht mehr. Ne? Das ist halt so weit in der Bevölkerung verankert, das ist hier nicht drin. Dass das Pendel natürlich zu Ökologiefetischismus an manchen Stellen ausschlägt, sei jetzt mal dahingestellt. Ne?
Ja, aber es ist genau, die hat ihre Jahre gebraucht, aber.
Ja, nur im Moment haben wir die 20, 30, 25 oder 20, 25, 30 Jahre halt einfach nicht.
Ja, das. Ich würde mir auch wünschen, wenn es schneller geht, aber ich kann das mir nicht vorstellen und ich weiß es nicht. Also so, es gibt da ja durchaus auch Fragen, finde ich, die man so gegen man da sein kann und so trotzdem halt einfach auch da einfach die man ja auch berechtigterweise stellen muss und dann auch irgendwie dafür Lösungen finden muss. Und man kann, ne, so dieses von einem auf anderen Tag abstellen, so, das ist halt, denke ich, halt genau diese Sache. Das ist genau der Punkt. Es ist halt nicht so, du kannst, selbst wenn es jetzt, wenn sich Frau Merkel jetzt hingestellt hätte und gesagt hätte, ich verurteile das alles aufs Schärfste und wir als Bundesregierung werden morgen ein Gesetz verabschieden, was das verbietet, dann genau, macht das nix. Dann sagen die Amerikaner, haha, ja, das ist well played.
Schönen Dank auch, aber...
ja, so, aber wir machen trotzdem weiter. Genau. Und wenn ihr anruft, dann zicken wir vielleicht mal ein bisschen rum, aber dann geben wir euch bestimmt auch nochmal wieder was. So, das würde ja jeder wissen. Und ich finde, das ist halt genau die Sache, was ich halt... Du kriegst sowas doch nur... Es geht nur wie beim Atomausstieg durch ein Umdenken. Das ist keine Sache, die irgendwie... Ne, so offen die Mehrheit weiß, ja, das ist schlecht oder sonst, aber du musst doch so, das ist doch irgendwie genau wieder so eine DNA-Geschichte von Werten und von ja, irgendwie Prinzipien, die irgendwie erstmal rein müssen in so eine ja, Gesellschaft.
Und, ja, natürlich. Die sind ja auch schon da. Also ist ja nicht
ja,
so.
Ja, aber als wie weit? Also aber du brauchst ja, aber das, es ist ja jetzt, auch wenn es jetzt vielleicht in bei vielen, viele Leute sagen, ja, nee, das passt mir irgendwie alles nicht und ne, 70% Snowden aufnehmen würden, so, da glaube ich schon, das Empfinden so da ist, aber so, das ist doch eher...
Das ist ein bisschen auch dieses Robin Hood-Denken, ne?
Ja, das so. Ist, und brauchst du dann halt, in dem Falle brauchst du, glaube ich, die 20 Jahre halt eher, dass halt in der Politik jemand steht und sagt so, Leute, hier, die, der und der Staat oder irgendwer hat gerade angefragt und das irgendwie vorgeschlagen, aber das ist halt irgendwie eine Sache, für die steht unser Staat nicht. Das ist eine Sache, die, ne, so, das ist irgendwie eine...
Genau, das ist das.
Da lassen wir sich doch ein, das macht nicht.
Unser
so,
Staat
genau, es würde, ne, so, ja, so ihr müsst euch alle ja bewusst sein, halt so, das ist, so von wegen, das ist technisch möglich, wir können das nicht verhindern, aber das ist eine Sache so, da werden wir nicht mit kooperieren und wir werden das unser Möglichstes tun, das halt irgendwie zu verhindern und abzuwenden. Und, ne, das genau ist halt irgendwie gegen... Genau, das ist halt...
Das würde ich mir wünschen. Ja. Das hat viel mit Werten zu tun, ja, und das ist ein Problem.
Ja.
Werte sind immer ein Problem. Aber da unsere Werte in dem Fall tatsächlich ins Grundgesetz gegossen sind, sollten sie nicht so ein Riesenproblem sein. Ah. Wir reden jetzt nicht über Werte wie Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und wir müssen uns alle lieben, deswegen oder ich. Ne? Religiöse Werte, verhandelbare Werte, sondern wir reden da über was, was man halt über lange Jahre für unverhandelbar erachtet, erarbeitet hat. Und die Werte haben wir und wir haben uns jetzt mal über 300 Jahre ausgedacht, dass das Mindestmaß ist, was man jemandem zugestehen kann. Mhm. Und auch das Höchstmaß, das ja darf man ja auch nicht vergessen.
Ja.
Ne? Es wird ja immer so getan, als wäre das irgendwie hier auch mit dieser super Grundrechtsnummer, als wäre das jetzt in irgendeiner Weise ein Luxusgut. Das schützt einerseits uns, aber wir kriegen auch nicht mehr.
Ja.
Ne? Das muss man mal so sagen. Also, ne, so, ich kann mich nicht von heute auf morgen zum König aufschwingen, wenn ich möchte. Da kann ich schon, aber es wird halt schwierig, das staatsordentlich, ne?
Eher in einem kleinen, ja, kleineren Staateskreis.
Ja, es gibt ja so ein paar Verrückte, ich sag jetzt mal nicht Verrückte, ich sag mal Andersdenkende, die ja tatsächlich... behaupten, dass das Kaiserreich bzw. auch das Dritte Reich niemals aufgehört hat zu existieren, weil es keine Vereinbarung gab und diesen Freistaat Germania da gegründet haben und so. Ne? Es ist,
ja,
man kann das im Kleinen probieren, das ist kein Problem, aber
das, ja,
man kann auch schön Briefmarken rausgeben und Pässe ausstellen, das bringt halt nichts.
Da darf ja auch jeder so
machen.
Ja, wunderbar. Alles super.
Noch fröhlich.
Ja.
aber
an der Stelle, das hast du eben wirklich, wirklich schön gesagt. Man würde sich wünschen, dass sich eine Regierung oder auch unsere komplette Parteienoberschicht dahinstellt und halt sagt, ja, wir wissen, dass das da so läuft, aber das ist nicht unser Ding. Wir werden da, so gut es geht, permanent gegenarbeiten.
Mhm.
Wir machen es einfach nicht. Ähnlich wie sich da in der Jahrestag war, glaube ich, heute, ne? Vom Breivik.
Oh, stimmt.
Es war heute, glaube ich, ne?
Oh, das ist eine schöne Sache. Oh ja,
das, genau, ist, das finde ich, ist ja, ein, ne, ja, also ja, auch so ein Blick, über den Tellerrand. dass da wirklich ein
Breivik-Anschläge,
genau.
Das heißt nicht, ja doch, eine kleine Bombe.
Nee, zwei waren
mit zwei Bomben.
Zwei,
in,
ja. Ja, mit seinem Ablenkmanöver und dann, um auf die Insel der sozialdemokratischen Nachwuchsorganisationen da zu fahren. Und wie viel, 78, 80 oder irgendwie sowas da von Kindern und Jugendlichen,
viel zu viele.
Ne, viel zu viele.
Zu viele ist auch das komplett falsche Wort, weil man kann das würde ja sagen, bei zwei wirst du nein. Also unmenschlich, also
unvorstellbar. Ja, und das über mehrere Stunden und fast schon den ganzen Tag über. Und perfide ausgeführt etc. Ne? Also,
unfassbar.
Ja. Für eine Einzelperson.
Eine unfassbare Reaktion wie.
Genau.
Norwegen?
Oslo ist Norwegen.
Norwegen, ja.
Wenn ich Geografie, Sekunde, ja, ist Norwegen.
Ja, also dahinter gestellt hat und hat, das finde ich, also das ist, das wird eigentlich viel zu selten dann irgendwie angebracht, dass es halt, finde ich, auch einfach anders geht. Und ich habe da echt mit offenem Mund gesessen und gesagt so, ja, das ist genau die Reaktion, die ich mir eigentlich darauf wünschen würde. Und also auch wie die ganze Gesellschaft, also wie die Leute da einfach... Das war so, wo ich gesagt habe, so, boah, das ist so vom Verständnis, vom Zusammensein und vom Zusammenhalt genau das, wie ich es mir einfach wünschen würde. Das hat nach außen hin so gestrahlt, als ob da wirklich, als ob das die das Hände ineinander halten auf der Straße stehen, nicht nur ein symbolisches, sondern so, als ob das ganze Volk halt wirklich so steht. Und dass man sagt so, ja, das war eine Gräueltat, das ist unvorstellbar, das hat unser Land uns alle sehr tief getroffen. Aber dann auch wieder platt gesagt und hart gesagt, sowas passiert leider. Und das ist halt irgendwie so, man kann, ne, man kann es einfach nicht mit Menschenmitteln komplett verhindern und sowas. Also das ist halt so, das war halt einfach so ehrlich und so. Man tut alles, dass so natürlich sowas nicht wieder vorkommt, aber halt jetzt hier nicht dann den...
Wir werden nicht den Sicherheitsapparat extrem ausbauen, wir werden nicht unsere persönliche Bewegungsfreiheit dafür opfern.
Genau.
Unserer Bürger, nur um diesen einen unter 12 Millionen oder 13 Millionen halt in 20 Jahren ausfindig zu machen. Das ist eine bewundernswerte Reaktion, die so vielleicht in einem kleinen Land möglich ist, was auch ein bisschen abseits vom normalen Weltgeschehen agiert. Vielleicht liegt es auch an der Landschaft. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier oft genug den Eindruck, du musst dir ja nur die Sachen angucken. Es passiert selbst bei der Aachener Nachrichten. Der persönliche Lebensraum und die Anfälligkeit des persönlichen Lebensraums wird zur Steigerung der Hysterisierung, der Hysterie. Wir kennen alle diese Facebook-Postings, die da kommen. Einen schönen Montagmorgen, aber ihr müsst jetzt ganz tapfer sein. Ist ein dreijähriges Kind vom Hund angefallen worden. XYZ ist jemand morgens beim Glatteis von der Autobahn abgekommen und hat noch eine Frau überfahren oder so. Ne? Das sind alles Sachen, die jetzt für meinen persönlichen Lebensraum hier in Aachen nicht so unbedingt eine Rolle spielen. Aber um diese Meldung zu bringen, wird das schon bis nach, ich weiß nicht was, bis nach Köln ausgedehnt. Gleichzeitig spült es die ganze Zeit Meldungen rein wie Flugzeugabsturz in Bangladesch. Schiffsunglück in Singapur. Diese ganzen Sachen, also ne, da ist ja die Globalisierung, genau, das ist ja die Globalisierung Fluch und Segen zugleich. Aber dann es wird ja nicht darüber berichtet, dass da jetzt gerade der Verkehr normal gelaufen ist. Permanent. Sondern es wird, ne, man hat halt, das habe ich schon sehr oft bei Leuten beobachtet, die halt diese, es wird ja alles immer schlimmer.
Ja, genau, das was ich gerade sagen muss. Ich weiß nicht, ob ich da zu engstirnig bin oder so, aber ich habe dieses, wenn man irgendwie gefühlt als recht toleranter und als offener und irgendwie interessiert mich, wie die Welt geht, dann so wie du da draußen oder wie viele so, die da ähnlich ticken zu dem Thema wichtig hat, so die sagen, das ist, es ist doch alles nur noch genau eine Angstschürerei und hat immer nur Sensationsmeldungen und die Welt ist nicht so schlecht und so schlimm und so katastrophal und so gefährlich und so böse, wie uns halt einfach die ganze Zeit verkauft wird. Das ist, das ist eine Sache, die gefühlt bei mir auch jahrelang funktioniert hat. Irgendwie so bis vor einigen Jahren, wo ich genau mit dieser, man könnte es jetzt, ne, also auch so von die Eltern, die dann einem, ne, die ersten Abende allein in der Stadt unterwegs ungefähr und bloß aufpassen und nicht zu fremden Leuten ist auch schon. Das sind ja wirklich Sachen, wenn man in so einem Umfeld, finde ich, lebt und sich halt irgendwie nicht mal einfach mal mit so ein bisschen so der in Anführungszeichen Wirklichkeit auseinandersetzt, dann kann man, dann kann sich dieses paranoide und vollkommen gestörte. Also,
ja, aber wenn du die ganze Zeit diese News nur konsumierst,
genau.
Ne, dann ist es völlig verständlich.
Ja.
Keiner von uns beiden würde anders reagieren. Wenn du das immer nur... dir selber bringt das ja auch einen kleinen Kick die ganze Zeit wieder. Ne, das bringt dich dazu, ohne jetzt wieder allzu metaphysisch, aber ne, das bringt dich dazu zu fühlen. Mhm. Ne? Du bist gestresst vom Job, du bist down, bla bla. Ne? Und dann kommt dazu eine Meinung, oh, das arme Kind. Oh. Ja, das ist so ähnlich, warum wir in Filme gehen. Ne?
Ja, aber ich gucke mir doch auch Filme an, die ausschließlich schön sind. Also so, das heißt, also...
Ne, machen so, die wenigsten.
Ja, aber jetzt so die klassische Hollywood-Schnulze oder sonst was, so den Liebesroman, so die Kante der Filme.
Ja.
Auch keine schlechten Kassenschlager, die sind an sich durchweg positiv gestimmt. Und das ist so... Aber so gefühlt, was Medienlandschaft was hat, so überhaupt, ist halt ganz viel so, ne, so auch der Deutsche an sich ist halt eher...
Wir sind da emotionaler, als man uns nachsagt.
Und wir sind emotional, aber wir sind, ich finde, gefühlt, also die meisten wesentlich tendenziell pessimistischer gestellt, als sie eigentlich auch müssten.
Ja, klar, das tut das.
Und, Entschuldigung, es geht hier keinem schlecht. Und so dieses Ganze so...
Interessanterweise haben wir es ja offensichtlicherweise geschafft, die Finanzkrise... nicht unbeschadet, aber zumindest unbeschadeter als andere zu überleben, weil der Konsumklimaindex nicht eingebrochen ist. Weil es zum ersten Mal, soweit ich denken kann, nicht passiert ist, dass man sich von so Horrormeldungen hat einnehmen lassen, wie morgen geht die Wirtschaft zugrunde, wir haben alle keine Jobs mehr, Massenarbeitslosigkeit, sondern einfach weiter konsumiert worden ist. Und dadurch so eine Unterfütterung der heimischen Wirtschaft halt stattgefunden hat. Das war in den letzten beiden Perioden schon so. Und alle reiben sich verwundert die Augen und sagen halt, wie kann das jetzt sein? Wo? Ne? So, vielleicht sind wir da gar nicht so pessimistisch, wie man meint. Oder zu pessimistisch. Vielleicht sagt man, lass das Geld lieber jetzt ausgeben, sonst ist es morgen nichts mehr wert. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, die...
Gut, das könnte, glaube ich, auch wieder so hat auch viel mit der Einkommensstruktur, ne, so bei uns zu tun, dass jemand, der eh nicht sehr viel verdient, dann zu 100%
seine keine Chance hat, Immobilien zu erwerben.
Keine Chance hat, Immobilien zu erwerben, nein, aber ne, das hat Leute, die teilweise weniger verdienen davon, aber halt eigentlich 100% konsumieren und auch wenn das, ne, dann so das...
Ja, ja.
So das, aber ja. Anders, aber so genau dieses, ich glaube, für mich, ich habe das Gefühl, man muss sich... Viele sagen halt hier, die sich auch sonst den ganzen Tag lamentieren und beschweren, aber an sich geht es uns als Gesellschaft insgesamt viel zu gut, um sich über so eigentlich sehr wichtige Themen, wo Landesväter und Jahrzehnte und Generationen vor uns mit Blut, Schweiß und vielen Jahren Arbeit hart für gekämpft haben, das überhaupt nur noch zu sehen.
Ja, umso erschreckender, dass jemand, der aus der ehemaligen DDR stammt, da so eine Politik des Nichtstuns propagiert. Entschuldigung, des reflektierten, bedachten, alle Meinungen respektierenden und hörenden und dann trotzdem nichts tun. Da irgendwo, wenn ich davon eine Antwort hätte, wären wir schon vielleicht ein gutes Stück weiter in der Diskussion. Da will ich gar nicht drüber mutmaßen. Ich glaube, es kann einem nicht gut genug gehen, wenn ich ehrlich bin.
Aber
sollte das Ziel jeder Gesellschaft sein, dem möglichst breiten...
Wenn es einer Gesellschaft gut geht, machen wir Brot und Spiel und Kunst.
Nee, aber nein, der Aufgabe eines freiwillig abge... Also, ne, was wir auch betont hatten, der Staat ist ja nicht der Staat da oben, sondern sind wir. Der Ziel von uns allen, das Ziel von uns allen sollte ja sein, und auch die Übertragung der Rechte an eine übergeordnete Organisation sollte ja sein, möglichst vielen, möglichst sehr viel an Glück, Wohlstand,
ja.
Sorgenfreiheit, was viel wichtiger wahrscheinlich ist als Wohlstand, zu garantieren und zu ermöglichen. Das ist natürlich in einer globalisierten Welt natürlich totaler Kappes. Aber das ist der Grund, warum man sich irgendwann mal in Städten zusammengeschlossen hat und ne? In Gemeinschaften. Weil es geteilt durch viele halt einfacher macht. Weil ne? Dann bleibt in der Summe der Teile halt für jeden Einzelnen mehr übrig. Ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war, ist eine andere Frage. Aber ne, das ist eine strukturelle Entscheidung. Oder eine strukturelle Beobachtung, die man da machen kann. Ich glaube nicht, dass er nicht... Ne, man kann, es kann einem nicht gut genug gehen, aber du hast natürlich völlig recht. Wir haben so ein bisschen durch diese persönliche Sättigung auch, gehen wir fahrlässig mit solchen Dingen manchmal um.
Das
weil man sie ehrlich, nicht erkämpfen musste.
Genau, weil man sie nicht erkämpfen musste und man eigentlich sagt so, ja, also so... Genau, also dieses ist, natürlich könnte es mir noch besser gehen, das wäre, ne, jeder Euro mehr oder was auch immer im Monat oder jede Fall mehr wäre schön, aber an sich schädet uns doch J. So, was interessiert mich denn in Prism und so Tempora? Ich habe doch alles, was ich brauche. Warum soll ich mir denn noch über dies und das Gedanken machen, egal, ne, so in welchem Alter oder auch jungen Jahren, so, ich habe andere Sorgen, ich muss mich jetzt erstmal, boah, ne, mein Studium, fertig, mein Job und so, damit muss ich mich doch nicht auch noch aufhalten. Und
ja, bis der Erste nicht in den Lehrerberuf wechseln kann, weil er mal vor 15 Jahren mit der falschen Person Kontakt hatte und mit einer anderen Person über vielleicht die falschen Dinge gesprochen hat.
Gut, genau. Ich glaube, das ist
jetzt ach, ich muss trotzdem noch übrigens noch einen Errata hinterher reichen. in meiner vorschnellen Zurücknahme des Notstandsgesetzes, 68 gab es Notstandsgesetze. Ich hatte das völlig verdrängt. Die hießen auch so. Nur um es nochmal zu sagen, danach kam der radikale Einlass. Musste ich auch extra nochmal recherchieren. Das ist halt... Ja, man ringt da sehr oft nach Worten, wie man gerade merkt. Ne, so. Das soll ja jetzt auch nicht das philosophische Küchenradio werden. Ne, so. Ich denke mir halt oft genug, was jedet mich an.
Mhm.
Ne, also das denke ich halt bei vielen Sachen im Privaten drumherum. Was jedet mich eigentlich an, was der Blödmann von nebenan macht.
Mhm.
Ne, wenn er anfängt, seine Frau zu schlagen, jedet mich sehr wohl was an. Aber bei den meisten anderen Sachen, was nur eine reine Lebensauffassungssache ist, geht es mich einfach nichts an. Was der Staat, also die übergeordnete Instanz, an der wir unsere Rechte ein Stück weit abgetreten haben, mit uns allen anfängt, geht uns sehr wohl was an. Das geht jeden Einzelnen von uns was an. Das allerdings zu vermitteln, ist ja unfassbar schwer. Bevor es nicht in die Lebenswelt von den Leuten eingedrungen ist, nimmt man es nicht als Problem wahr.
Ja.
Und ich glaube, so eine Sache wie, ja, ich habe ja nichts zu verbergen und ist mir doch egal und die werden damit schon nichts Schlimmes anstellen und kommt daher, dass man noch nicht begriffen hat, wie sehr das in der eigenen Lebenswelt drin ist. Wie mit sowas wie ne, oh, ja, Herr Müller-Meyerscheid, das ist ja sehr schön, dass Sie sich hier für den Beamtenjob bewerben, aber was habe ich denn da?
Ihre regierungskritischen E-Mails damals?
Das kann man ja wohl nicht annehmen, dass Sie hier irgendwie...
Schwarzer
ja, aber
Block?
Ich habe doch einen Sinneswandel durchgemacht und man wird ja auch älter. Ja, aber Sie sind potenzielles Risiko. Das geht nicht. Und ne, das fing mit so vermuteten noch irgendwie über persönliche Observationen und Infiltrationen gewonnenen radikalen Erlass-Sachen an.
Zwei Radler. Zwei Radler. Ist okay.
Und so versemmt er. Ne, man muss sich ja auch nichts vormachen. Wenn immer die ganze Zeit von Metadaten geredet wird, diese Metadaten werden zusammen mit dem Belegungsdaten, was da auch immer übrig bleibt, Inhaltsdaten, zusammen verknüpft und dann werden die erst gelöscht. Mhm. Ne, im Moment ist so ein bisschen in der Presse so, ja, die löschen die doch nach 3 Tagen. Ja, die löschen die nach 3 Tagen. Aber diese Schlussfolgerung, die
ja
genau. Und selbst die Metadaten können sie nachher löschen. Nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, ist ja völlig egal. Aber diese Bezugspunkte, die ich schon daraus gezogen habe, und diese Daten, die ich kurz daraus extrahiert habe, aufgrund dieser Bezugspunkte, die bleiben doch trotzdem. Mein Scoring-Wert bei...
Mit wem man sich Kontakt, was für soziale Netzwerke...
Also nee, nicht nur das. Ich meine, so eine reine soziale Netzwerk-Nummer im Sinne nicht der sozialen Netzwerke, sondern der sozialen Netzwerke, bleibt ja übrig. Und wenn ich nur die 2 Punkte abspeichere, wir beide haben miteinander darüber geredet, plus ich diverse Bücher XY durchgelesen, plus das und das und das und das. Das brauche ich als Inhaltsdaten gar nicht zu speichern. Mhm. Ich brauche nur diesen einen Punkt zu speichern. Mhm. Und bei der nächsten Datensammlung verknüpfe ich das wieder mit dem Punkt. Mehr muss ich doch gar nicht machen. Die Inhalte interessieren mich dann nicht mehr.
Kommst du auf ein Deckel oder
was? Nee, das stimmt, das reicht mir. Ja.
Nur für zukünftige Prognosen reicht genau das. Die Inhalte sind schön für wissenschaftliche Nachuntersuchungen.
Ich denke auch, Metadaten sind wenig gefährlich. Aber egal, wir sind nicht da wieder hin zurück.
Wollte ich jetzt auch gar nicht. Ich wollte nur darauf hinaus,
ja.
Dass man da schnell aus dem Schneider ist, zu sagen, nee, ist ja alles gar nicht so schlimm.
Und ich habe nichts
vergangen. Aber die Quintessenz, die daraus ad hoc gezogen wird, wird abgespeichert werden.
Ja.
Weil ansonsten wollen sie die Daten gar nicht so erheben. Für ein Bedrohungsszenario ad hoc? Ja, für welches denn jetzt bitte?
Ja, ich finde einfach, das muss sich jeder kleine Schneider hat was zu verbergen. Also so, da führe ich immer wieder Diskussionen drüber oder muss das Leute halt erklären. Wir haben eben schon mal gesagt, ich führe ein recht öffentliches Leben in gewissem Maße und gerade wenn ich habe sowieso so, wenn ich Leute neu kennenlernen, die dann irgendwie, ne, 2., 3. Mal irgendwie treffen und dann irgendwie dann mein Facebook-Profil dann irgendwie mal, glaube ich, durchgeswitcht haben, ich einfach fange hier mal, aber so. Das ist jetzt eigentlich nicht alles öffentlich und so. Das ist halt irgendwie noch so eine Sache, die total schwierig ist zu vermitteln. Die halt irgendwie viele nicht verstehen. Und auch viele sagen so, ja, du hast doch eh nichts zu verwenden. Du speicherst doch eh alles. Ich krieg doch eh alles von dir. Wenn ich jemand erklären muss,
das stimmt ja nicht.
Schwachsinn.
Das ist
so, ich poste, wen ich gestern Abend Sex hatte, wen ich noch irgendwie in der Disco mich abblitzen lassen habe, wen ich kennengelernt habe. Sonst was. Also so, das sieht man vielleicht an meinem Facebook-Verschreibungsfragen, aber das hat ja auch irgendwie noch nicht lange. Da kann man... Jemand, der mich vielleicht kennt, der kann da Schlüsse draus ziehen, aber mit wem jemand, der mich kennt, der darf mich sowas auch gerne fragen oder ist vielleicht eh an dem Abend dabei gewesen.
Genau.
Aber das sind alles so Sachen.
Aber das ist ja noch nicht öffentlich.
Nein, das ist noch lange nicht öffentlich. Und das ist halt genau, das ist halt einfach meine Privatsphäre. Und natürlich, ich habe was zu verbergen, ich habe eine Menge zu verbergen. Alles Sachen, die nicht, weil ich ein gemeiner Straftäter bin, der kiloweise Drogen in seinem Zuhause liegen hat und die irgendwie jeden Abend immer vertickt. Ab 23 Uhr könnt ihr vorbeikommen.
Morphalee, Hausnummer kommt von später.
Die findet ihr bei der Denik.
Genau.
Also. Nee, das ist.
Ich habe mit sowas ja nichts am Hut. Bei uns gibt es nur leere Pizzakartons. Nee, auch nicht mehr.
Nee, das muss man sich halt einfach so. Was ich schreibe und was ich mache, ist in 95% der Fälle immer noch eine freiwillige Entscheidung, eine recht bewusste Entscheidung. Also außer vielleicht mal nach 10 und mehr Bier oder ein paar Gin Tonic, aber dann auch noch immer in einem gewissen Rahmen kontrolliert. Und
die Leute machen sich überhaupt keinen Begriff darüber, was alles über sie zu finden ist, ohne dass sie auch nur irgendeinen Pups, um es jetzt mal flapsig zu sagen, selbstständig ins Internet gesetzt haben. Bist du Mitglied irgendeiner Schwimmmannschaft? Bist du Mitglied von Sportgruppe XY? Werden deine Sachen in der Lokalpresse veröffentlicht? Die Sachen finde ich immer. Deine Telefonnummer zum größten Teil. Deine letzten Arbeitgeber oft genug. Weil man so viele Querverweise über den Namen hat. Also es gibt sehr wenig Leute, von denen man wirklich nichts... Genau, in aller Weltsname hilft da, aber selbst dann hat jeder von uns schon 3 Bezugspunkte im Knopf, wie hat man in der Straße gewohnt, selbst Namensänderung, hieß früher so und so. Ne? Oder sowas wie, hat bei Firma XY. Ne? Jeder von uns kennt schon zwei oder drei Daten über jemanden, die es ihm leichter machen, denjenigen über Google, Yasni, wie die ganzen Portale heißen, zu finden. Jeder von uns. Und das sind nur die öffentlich zugänglichen, selbst von Leuten, die nichts im Internet zu suchen haben. Letztes Mal kam das Gespräch auf, ja, hey, Mann, ich kann es nur in dir erinnern. Ja, kann ich noch. So, weißt du was, wie ist sie noch mit Nachnamen? Ja, ja, gut. Ja, hoffen wir, dass sie nicht geheiratet hat. Ja, alles klar. Guck nach. Blop, 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 blop. Zeitungsbericht hier, Zeitungsbericht da. Gut, die hat nächstes exponiertere Stellung. Aber du hast weder ein Facebook-Profil von der gefunden, noch ein Xing-Profil, noch irgendwo in den sozialen Netzwerken vertreten. Trotzdem konnte ich die wesentlichen Züge ihres Lebens der letzten 15 oder 25 Jahre nach dem Abitur nachvollziehen. Ja. Welche Arbeitgeber sie vorhat, das stand alles in dem Zeitungsbericht. Und in dem nächsten stand noch ein bisschen mehr. Und im übernächsten stand noch ein bisschen mehr, nämlich, dass sie Kinder hat.
Ja.
So, ne? Das reicht mir doch schon.
Ja, man auch wieder dann wieder erst, ich glaube, das ist halt auch nochmal genau dieser Punkt, dieser einfach wieder dieses Blabla Medienkompetenz, aber einfach, dass man viel mehr Leuten viel bewusster macht, was alles mit deinem Vornamen oder deiner Ortsangabe eigentlich über die meisten herauszufinden ist. Und auch wenn man sich ganz, ganz wieder bewegt, und bei den meisten eigentlich noch wesentlich mehr.
Also diese sagen wir mal, die Prozentzahl an Leuten, die nicht mehr über eine Google-Suche zu finden sind, selbst wenn sie sinkt von Tag zu Tag. Zeitung publizieren immer mehr, Arbeitgeber publizieren immer mehr. Der eine ist so unvorsichtig, oder was heißt so unvorsichtig, beteiligt sich an irgendwas, schreibt seinen Nickname da rein, dann kann ich seinen Nickname suchen, dann finde ich seine Restaurantkritiken. Dann sehe ich, oh, der ist ja eigentlich sein Arbeitgeber. Hat er ja selber geschrieben, oh, der Idiot. Ne? So, diese Sachen kriege ich auch über Leute, die nur ganz, ganz... Genau, über Leute, die nur ganz, ganz wenig machen, findet man schon genügend Sachen raus, die für mich vielleicht in einem Tratschlicht erscheinen lassen, ne? So, hast du gehört, was der XY jetzt wieder, was aus dem geworden ist oder aus der geworden ist. Ne? Aber man muss sich mal vorstellen, was macht eine Regierungsorganisation daraus? Nur schon in Öffentlich, die müssen unsere Leitung gar nicht abschorschen, um schon, ne, und was machen die erst mit der Verknüpfung mit den Daten, welche...
dann noch in Datenbanken liegen, die definitiv nicht auf dem Schirm hat, unsere Regierung hat, ja. Ja, es ist, genau, ich glaube, man muss da also dieses Bewusstsein für Daten schaffen, für das schaffen, was halt einfach im Digitalen möglich ist. Ich finde, aber da muss man auch wieder genau dieses, was wir ja auch dann andererseits seit Jahren predigen, diese Angstschürerei hilft dabei auch nicht, weil das, ne, man gerät dann auch schnell in diese Kiste. Aber einfach so ein besseres Gefühl dafür vermitteln. Ich denke halt so viel einfach so. Ja, versuchen halt in den nächsten Jahren, da haben wir gesagt, hat einfach so genau diesen Punkt, der wofür steht man eigentlich? Also was will man nicht, das hinzubekommen.
Und man kann es nicht oft genug betonen, es sind Bürger- und Menschenrechte, die da tangiert werden.
Ja.
Über die es bei anderen analogeren Technologien einfach kaum Diskussionen gegeben hat. Oder es Diskussionen gegeben hat, die ausufernd waren. Ich kann mich noch sehr gut an die erste, da war ich zwar jung, aber ich kann mich daran erinnern, weil natürlich wird bei Oma und Opa wird heute schon nachgeguckt, ne, und nachher der Tageszeitung, Tagesschau und der Tageszeitung lang rum. Ich kann mich da selbst als 12, 13-Jähriger noch sehr gut über die Volkszählung erinnern.
Ja. Ja.
Was da los war.
Und das war, verglichen mit einmal zu
heiraten. Ein lächerlicher Zensus gegenüber dem, was man heute halt irgendwie zur Verfügung hat. Oder so eine Sache, ich habe das letzte Woche noch gelesen über Hannover. Die haben eine sehr, sehr niedrige Preispolitik, was die öffentlichen Beförderungsmittel angeht. Das rührt alles aus so einem Streit aus den 70ern her, wo es um, ich glaube, 5 oder 10 Pfennig Fahrpreiserhöhung ging im Schnitt. Da haben die Leute mit Fahrgelegenheiten organisiert, um die hannoveranischen Verkehrsbetriebe auszukontern. Jetzt stell dir mal so eine Aktion heutzutage vor. Ne? Also es geht jetzt nicht um die, es geht jetzt beileibe nicht um Fahrpreiserhöhungen oder so. Ne? aber so dieses Vernetzungspotenzial und Empörungspotenzial, das ist ein Empörungspotenzial und Empörungsmoment ist in dem Fall unglaublich schwer herzustellen. Dieses ganze, ist es, dieses ja, ganze ja, ja, Google-Bashing. Ich hatte wirklich noch einen Tweet formuliert, so, wo sind denn jetzt die ganzen Häuserverpixler? So, ne, die wochenlang die Zeitung beherrscht haben. Ja. So, wo sind sie denn jetzt? Ich meine, das sind öffentlich, ich kann vorbeigehen, ich kann ein Foto davon machen, dann kann ich halt bei mir hochladen. Da kann man nichts gegen machen. Ne, das sind öffentliche Häuser. Ich gucke ja nicht in die Wohnung rein. Wo sind die denn jetzt alle?
Das ist mindestens eigentlich ein doppelter Aufregungsgrund. Aber es ist natürlich noch... Der liebe Staat, der will einem ja erstmal nichts Böses. Und das ist dann das ist dann, glaube ich, so eine Sache, die glaube ich langsam. Also die kann, also das weiß ich, glaube ich langsam nicht. Ich will meinem Nerd.
So. Nee, es geht mir gar nicht. Es geht mir gar nicht darum bei der ganzen Diskussion, ob jemand was Böses will oder der Staat will einem was Böses oder so. Ne? Sondern es geht darum, was kann da als Beifang passieren?
Ja.
So, ne? Ja. Wie gesagt, dieser Todesstrafe-Vergleich. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir es nicht für tolerabel halten, diesen einen zu Unrecht hinzurichten, wenn wir 10 andere zu Recht nach Recht und Gesetz, ne, moralisch kann man darüber diskutieren, hinrichten. Ne, wollen wir das? Ja. Und darüber muss man einfach
reden.
Reden, ja. Da muss man auch mal irgendwann mal zur Potte kommen. Wir können uns den Mund fusselig reden im Privaten. Ich glaube, es braucht so eine massenmediale, crossmediale und weit gestreute Empörungsmaschinerie. Und das Thema ist gerade nicht so komplex, wie alle tun.
Es ist schon, glaube ich, worum es geht, so der Kern ist sehr, sehr einfach gesagt. Das lässt sich halt, wie du eben sagtest, in 3 bis 5 Minuten der Mutter erklären. Ja. Was die eigentliche Problematik daran ist. Man kann da letzte Woche und jetzt auch wieder merken, in tausende Nebenschauplätze abtauchen.
Aber und wer, wann, wie, was, mit welcher Geheimkonferenz genau, aber, da. Aber das ist geschichtlich interessant, ne? Historisch, chronologisch. Aber
dass das Thema an sich, der Kern von dem ganzen Abhördingen ist sehr schnell umschlossen.
Ja, und ich find die Stelle, an der es über Kooperation des BND mit der NSA und dem CIA oder wem auch immer da alles noch in den Verfassungsschutz diffundiert, da ist irgendwo auch ein Ende der Fahnenstange erreicht. So, da geht es jetzt wirklich, wirklich nur um inner bundesrepublikanische Belange. Und das kann nicht sein. Und das zeigt diese grundsätzliche Bereitschaft, alle Daten, die anfallen, egal woher sie anfallen, egal wie sie erworben worden sind, zu nutzen. Und das, dem muss ganz strikten Regeln vorgeschoben werden. Um es mal ganz platt zu sagen. Von wem auch immer. Es kann nicht sein. Der Schritt zum Ordnungsamt und zur Polizei und dann zum Ordnungsamt oder zur Hartz-IV Aufsichtsbehörden, Bundesamt, Bundesagentur oder so, der ist da nicht weit.
Mhm. Da will ich mir erst gar nicht ausmalen, was dann mit Daten passiert und was, ja.
Jetzt, ja.
Ne? Ja. Es ist... Also ich schon, aber endlich glaube ich, hast du denn so das Gefühl, dass es ein Thema ist, was politisiert?
Ja.
Ähnlich.
Das also habe ich bei der Vorratsweitungsspeicherung schon oft gehört.
Ja.
Bei ACTA tatsächlich auch teilweise, jetzt auch öfter. Im Sinne von, eigentlich bin ich ja gar kein politischer Mensch. Aber jetzt, das geht mir jetzt zu weit.
Finde ich, das sind ja alles Themen, die sich ja weitestens ums Digitale drehen. Also für mich ist es halt auch so, dass mal unabhängig davon, dass wir da irgendwie alle drin leben und arbeiten und unser Geld mit verdienen, aber dass das Digitale irgendwie auch gesellschaftlich einfach das Thema, ich glaube, die nächsten Jahre und die nächsten Jahre Politik auch bestimmen wird, kann man einfach nicht mehr von der Hand weisen.
Ja, da fällt mir gerade ein, dass das damals bei den Anti-ACTA-Protesten, wo wir halt auch so ein bisschen so nebenher gelaufen sind, tatsächlich ein Kunde von uns vorbeikam und meinte, ja, war ja klar, dass ihr hier seid. Aber jetzt so gar nicht vorwurfsvoll oder so, sondern mehr so, ne? War ja klar, weil wir sind auch eine Generation, zwei, drei Generationen vor euch und wir wissen ja gar nicht, ne? So, aber dass ihr euch dafür engagiert, ist ja klar. So, ne? Weil ihr verkauft uns ja auch Dienstleistungen und Produkte, die damit zu tun haben. Sehe ich noch nicht mal so.
Nee, sehe ich auch nicht so.
Ne? Das ist irgendwie. Das hat eher mit was völlig anderem zu tun, dass man das als Lebensraum begreift und nicht als Teil eines Lebensraums oder Teillebensraum. Aber nicht als da verdiene ich mein Geld mit. Das ist mir völlig egal.
Kein Ahnung, was zu trinken bringen?
Ich nehme noch eins.
Noch eins?
Ja.
Ne,
eins Wasser noch für jeden.
Genau, ein Wasser. Ich wollte dich aber gar nicht unterbrechen, mir fiel das nur gerade ein.
Aber dieses genau, dieses Lebensraum, ich glaube, das trifft es ja schon, glaube ich, sehr gut, dass sich die Leute, die das Netz eher so sehen oder so verstehen und leben, dann auch genau diese Haltungen einfach zu haben. Und
ja, die muss einander nicht bedingen. Das sieht man ja auch oft genug. Ne?
Nein, aber halt anders als halt von den Leuten, von denen es halt als Werkzeug halt benutzt wird. Oder halt wirklich nur als Arbeitsinstrument und halt mal um mit der Tochter oder sonst was halt eine E-Mail auszutauschen. Das ist halt eher nur so dieses an Ausmachen und halt irgendwie sonst keine weitere Bedeutung hat als nur ein Hilfsmittel, wie das Telefon halt ist. Ja, ich bin da, also ich habe da schon so die Hoffnung irgendwie drin, dass das viele mobilisiert, nicht jetzt im Sinne von auf die Straße gehen und da lauthals mit Fackeln durch die Gegend ziehen und protestieren, sondern einfach, dass eine Generation halt jetzt ranwächst oder so ein Bewusstsein dafür bekommt, damit einfach anders umzugehen, dass einfach auch wenn es 15 oder 20 Jahre dauern wird, noch 3-4 Legislaturperioden, 5 Legislaturperioden. Ja. Dass halt dann, dass dann vielleicht in spätestens 20 Jahren so wie jetzt mit der Atomenergie dann einfach klar ist, wir hätten da vielleicht vor 15 Jahren schon mal oder vor 10 Jahren schon mal was machen müssen spätestens oder eigentlich schon vor 20 Jahren, wo das erste Mal aufkam. Aber jetzt tun wir wirklich, also das ist so meine große Hoffnung darin, wenn es früher geht, geht schöner, ich werde versuchen, wir werden da, denke ich, unser Bestes geben, dafür zu reden und dagegen anzureden. Und ja. Bin sehr gespannt, wenn wir in 15 Jahren dann.
Unsere Kinder uns fragen, was habt ihr denn damals gemacht?
Ja, da können wir immer diese schönen Podcasts rausholen und sagen, wir haben uns damals schon.
Zumindest ins Internet gelabert.
Ins Internet gelabert, ja.
Nein, ich will das gar nicht auf so eine humoristische Schiene bringen.
Man
darf das auch alles natürlich nicht zu bierernst nehmen. Eine der schönen Wesenszüge des Internets ist ja, dass es schnell Dinge nicht allzu ernst nimmt. Und ja, sehr schnell Witze drüber machen kann.
Ja, aber manche andere dann zum Glück dann schon.
Ich wüsste kein Fazit dafür.
Nee.
Für die ganze Diskussion.
Ich glaube, ich habe auch nichts mehr.
Überlege ich jetzt schon seit geschlagenen 10 Minuten im anderen Teil des Gehirns.
Ich glaube, man kann es auch sonst einfach dabei belassen. Also so,
ja,
das ist,
wir müssen einfach weiter dranbleiben und jetzt gerade die Entwicklung verfolgen und hoffen, dass es das Sofa-Loch überlebt. Ich meine, ich glaube, 7.9. ist da schon große Freiheit statt Angst-Demo oder so, ne? Wenn wir es schaffen würden, oder wenn wir, ich sag jetzt mal wir, ne, also wir alle, versteht schon, das Thema bis dahin tragen könnten, wäre schon viel gedient.
Ja, also da mache ich mir, glaube ich, nicht so die Sorgen genommen, dass man da so viel sagen, also ACTA ja auch, hat auch relativ spät erst und dann war man selber überrascht, wie viele dann doch auf die Straße gegangen sind, also auch eigentlich kein unbedingter Freund so der Demonstration, aber ich denke, da wird man mich sehen.
Ach ja, es ist ein ich bin da ja auch kein Fan von. Was heißt, ich bin kein Fan davon? Nein.
Aber es ist halt oft so, wie jetzt so Petitionen sehr inflationär, ne, in gewissem Maße, und das ist so. Aber, so,
ja, aber ich finde, es ist eine der auch unter anderem eine der Bürgerrechte, und das sollte
man auch wahrnehmen. Ja, absolut. Und auch, finde ich, somit auf jeden Fall einer der Mittel zwischen, oder einer der besten Mittel zwischen Wahlen, eigentlich halt genau Position halt
zu machen. Und man hat es, wie gesagt, an den Anti-ACTA-Protesten mit 100 mehr, also über 100.000 halt gesehen. Es kann
was bewirken.
Kann was bewirken. Ebenso wie die Petitionen natürlich ein zahnloser Papiertiger sind. Aber man kann nicht umhin, wenn da 120.000 Leute eine Willensbekundung abgegeben haben. Das ist ein Instrument, beides sind Instrumente, wo man jenseits der Wahl auch einen Standpunkt klar machen kann. Es gibt ja auch Dinge, die konnte man vor 2 Jahren nicht unbedingt bedenken, als man sein Kreuzchen da gemacht hat.
Aber ich finde so, genau, abschließend kann man einfach vielleicht nochmal so sagen, wenn ihr jetzt überhaupt so lange durchgehalten habt, dann danke.
Bitte, danke.
Ja, versucht euch zu informieren, lest euch einfach ein bisschen das Thema ein, vor allem setzt euch mal ein bisschen damit auseinander, wie euch das einfach auch betrifft, die ganze Sache, und werft diesen "Ich habe nichts zu verbergen" Gedanken einfach ab. Lest euch mal das Grundgesetz durch, das kann doch manchmal sehr.
Hatten wir das eigentlich letztes Mal verlinkt? Ich hatte das
zumindest. Vergessen. Ja, aber dann will ich es auf jeden Fall heute mal nachreichen.
Ja, ich hatte versucht, noch dieses Portal von der Bundeszentrale für politische Bildung, die ein schönes, wirklich schönes Portal zum Grundgesetz, der Entstehung, der Entwicklung. Da immer wieder Hut ab davor, was die da auf die Beine stellen.
Ja,
und auch Bücher, die eigentlich Copyright unterliegen, da loseisen und für wenig Geld, ich glaube 5 Medien pro Jahr kann man kostenlos bestellen, wenn ich recht informiert bin. Hat teilweise tatsächlich auch sogar über Abiturprüfungen und Studium geholfen, weil halt Bücher, die ansonsten nicht erschwinglich waren, da zu bekommen sind für ein paar Euro. Man sollte es machen. Zur Not, die Internetseiten sind wirklich, wirklich, wirklich gut.
Ich habe noch nie richtig.
Wir verlinken es auf alle mal, also nochmal so Bitberg-Quellen, mal ein bisschen. Versuche nochmal vielleicht mal so 1-2 Sachen rauszufinden, wo man nochmal einen leichten Einstieg da reinfinden kann, weil ich glaube, das, was wir letztes Mal verlinkt haben, dann kann man sich schon mal Samstag, Sonntag einschließen und.
Gut, wie gesagt, wir sind ja schon auf die Wikipedia gesprungen.
Dann,
um es nicht ganz so, aber selbst da, die Sachen zum Kalten Krieg, die lässt sich einfach nicht auf 2 Seiten runterbrechen. Ne,
oder auch ein absoluter Lebensschauplatz. Aber na gut.
Ne, aber es gibt dann einfach Sachen, die muss man sich tatsächlich auch mal hinterklemmen.
Ja.
Ne, da ist mit mal eben so ein Blogposting screenen und mal gegen drüber lesen, ist es halt auch manchmal einfach nicht oder oft genug einfach nicht getan.
Aber wenn oder nur dieser ist dann auch zumindest das, anstatt einfach nur auf jeden Fall ein bisschen mit auseinandersetzen. Ich denke, jemand, der dann ein bisschen
Luft
hat, der wird sich dann schon reinhängen und dann für interessieren. So.
Genau. Und vor allen Dingen, lest euch auch andere Positionen durch. Ja. Weil nur
Meinungsbildung.
Ja, nicht nur Meinungsbildung. Natürlich Meinungsbildung, aber auch darüber kann man seine eigene Position gut abschärfen.
Ja.
Die Argumente des Gegners zu kennen, ist nie ein Fehler. Mhm. Des Gegners, aber ne, klingt nein, so aber martialisch, aber es ist nie ein schlechtes,
verschiedene Sichtweisen, genau. Dann, das mache ich mit, dann kann man sich eigentlich erst seine eigene Meinung dazu bilden.
Also genau. Und auch selbst wenn man schon seine Meinung gebildet hat, schadet es nicht mal, die andere Seite zu lesen.
Und tauscht euch aus, fragt im Freundeskreis hier und da, wie andere dazu stehen. Kommentiert gerne, schreibt mal eure Sicht der Dinge rein. Und ich denke, jetzt machen wir einfach mal einen Cut runter.
Genau,
Cut. Heute unter 2 Stunden, das nächste Mal schaffen wir es. Schaffen es wahrscheinlich, vielleicht auf eine.
Ja.
Dann nehmen wir
ein leichtes Thema. Da wollte ich gerade ein sehr leichtes Thema wählen.
Ganz
leicht. Ja, finde ich, ja.
Du hast da schon was. Verabschieden uns erstmal.
Wir verabschieden uns, genau. Ich habe auf jeden Fall was.
Bis in wenigen Wochen.
Genau, bis in wenigen Wochen.
Tschüss, Stefan.
Tschüss, Tim.